Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil, in dem wir über die Elder Scrolls Spiele sprechen. Im ersten Teil haben wir uns einmal quer durch alle Elder Scrolls Spiele gequatscht. Und jetzt im zweiten Teil geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wir nehmen Elder Scrolls 4 Oblivion und Elder Scrolls 5 Skyrim unter die Lupe. Franz ist Team Skyrim, ich bin Team Oblivion. Und wir vergleichen die Nebenquests und gucken, ey, welches ist das coolste Elder Scrolls Spiel aller Zeiten? Und am Ende ballern wir noch ein bisschen so unsere Thesen raus. Meine Theorie, wie Elder Scrolls 6 werden wird. Viel Spaß dabei.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
Questvergleich machen.
Battle. Gerne.
Round 1. Fight. Okay. Also, was ist besser? Oblivion oder Skyrim? Alter, ey, was besser?
Ja, ey, ich muss ja sagen, Skyrim wird zuerst gezockt und Oblivion habe ich nicht gezockt. Deswegen, bei mir habt ihr auf jeden Fall die objektivste Meinung.
Also, vergleichen wir Kriegergilde, Magiergilde, Diebesgilde und Dunkle Bruderschaft. Diese vier. Und ich glaube, wenn wir die miteinander vergleichen, dann haben wir die Antwort. Winner quasi, die Antwort.
Ja. Muss ich mich nur zumindestens. Die Kriegergilde habe ich sehr oft gespielt. Mhm. Da können wir gerne mit anfangen. Und die Dunkle Bruderschaft eigentlich auch.
Ja. Bei mir sind tatsächlich auch die anderen schwieriger, die anderen beiden. Tatsächlich. Aber soll ich mal anfangen, einfach wegen Oblivion und du kommst, guck mal noch ein bisschen rein?
Ja, gerne.
Oblivion, Kriegergilde. Mhm. Du fängst an also die heißt wirklich tatsächlich Kriegergilde und in jeder Stadt gibt es quasi ein Gebäude, das die Kriegergilde ist. Und überall hast du dann so Leute, wo du auch dir Quests besorgen kannst und du kannst da übernachten, du kannst da auch tatsächlich billig Waffen dir besorgen und trainieren. Also du bist dann quasi Teil von so einer Gilde. Und es fängt an mit Goblins killen in der Höhle nebenan und wird dann halt immer mehr. Und irgendwann kristallisiert sich raus in der Kriegergilde, es gibt ein konkurrierender Verein, eine konkurrierende Gilde. Und zwar kommen die aus Black March ursprünglich. Und diese Krieger, also diese konkurrierende Gilde, die machen alles das, was ihr macht, nur für günstiger. Also so quasi, sie kommen aus dem Ausland und klauen eure Jobs sozusagen. Und das ist dann so ein bisschen deine Aufgabe, herauszufinden, wo die herkommen, warum die so viel aus Leute dem haben.
Die klauen unsere Jobs.
Und warum die unsere Jobs klauen und warum also, die so wenig dafür verlangen.
Das sind unsere Jobs.
So. Und die haben ihren Hauptsitz in der Stadt Leyavin, auch in der Nähe von Blackmarch quasi. Und dann du lässt dich quasi einschleusen als Undercover-Krieger-Gilde, um halt herauszufinden, was sind das für Leute eigentlich. Du kriegst eine fancy Rüstung und dann wird dir gesagt, ey, wir haben so einen Saft von so einem Baum. Wenn du diesen Saft trinkst, übrigens Spoiler, ne, falls ihr das alle mal zocken wollt, wenn ihr diesen Saft trinkt, dann habt ihr so, dann seid ihr einfach besser. So, ihr müsst immer den Saft trinken, bevor ihr auf Quest geht. Da ist ein Bauernhof, der wird von Goblins überfallen. Mach mal die Goblins tot und trink den Saft. Du trinkst den Saft, bist mega auf dem Drogentrip und killst einfach einen Goblin nach dem anderen. Das fühlt sich richtig geil an. Du one-hittest die quasi.
Nice.
Am nächsten Tag wirst du wach und merkst, du hast keine Goblins getötet auf dem Bauernhof, sondern die Menschen, die auf diesem Bauernhof gelebt haben. Und du warst halt mega auf dem Drogentrip und hast die quasi alle platt gemacht.
Cool.
Und merkst, das sind eigentlich Räuber, die sich als Gilde quasi tarnen und so tun, als ob die ne? Aber eigentlich nur sich Leute holen, die keine Jobs haben, die unter Drogen setzen und dann quasi
klauen unsere Jobs.
Die andere Leute überfallen quasi. Ja. Das ist so das Hauptding. Und dann fängst du an, undercover da sich einzuschleusen und die Strukturen zu checken und dann am Ende diesen Baum, der so in der Mitte von diesem Gebäude ist, wo so ganz viele Schläuche dran sind, die so den Saft aus dem Baum saugen, den setzt du denn unter, den verbrennst du einfach und tötest alle und dann hast du gewonnen und du bist der krasseste Chef der Kriegergilde. Und einer von den Leuten, die früher Quests gegeben haben am Anfang, dieses jetzt einen deiner Untertanen, und er fängt an, Bilder zu malen, die sehen richtig lustig aus. Das ist quasi die Kriegergilde in Oblivion.
Das ist das Ende. Okay. Uff. Ja, es gibt gar keine Kriegergilde in Skyrim.
Ja, das stimmt. Es gibt keine Kriegergilde.
Die Kriegergilde in Skyrim heißt nämlich die Gefährten von die 500 Gefährten. Und die verehren
12?
Iskramor. Anscheinend, ja.
Ja.
Der Dude hat, ist glaube ich auch in dem Valhalla für Skyrim, wie hieß das nochmal?
Sovngarde,
genau. Ach, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Namen vergessen habe, weil die hören sich auch so schön an. Partonax, Sovngarde, genau. Ja. Und
Einsamkeit.
Du siehst das erste Mal, wenn du das erste Mal nach Weißlauf kommst. Weißlauf ist die erste große Stadt, in die man kommt. Da bekämpfen sie einen Riesen. Und das ist ganz lustig, weil wenn du nicht hilfst, den Riesen umzubringen, sagen sie, ja, warum hast du nicht geholfen? Wenn du den Riesen aber umbringst, sagen sie, oh mein Gott, du hast uns unsere Ehre geklaut. Also, egal was passiert, du bist der Buhmann oder Buhfrau oder Buh-Drakonia, was auch immer.
Drakonia? Argonia,
okay.
Buh-Drakonia.
Und du kannst halt relativ schnell anheuern und machst dann so ein paar Quests, meistens irgendwie Sachen verteidigen, kämpfen, umbringen. Und merkst dann irgendwann so, ja, hier ist so der. Das ist, jetzt bin ich glaube ich an einem Punkt, wo es so weit her ist, dass es schwierig wird bei mir, die Story weiter zu erklären. Aber ich weiß, dass du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du im innersten Zirkel aufgenommen wirst. Und du merkst, dass der innerste Zirkel halt Werwölfe sind. Und du trinkst Plot Twist, genau. Wenn du zu diesem Punkt kommst, jeder, der sich jetzt übrigens über Spoiler aufregt, dem muss ich sagen, dieses Spiel ist fast 10 Jahre alt. Und wenn man sich nach 10 Jahren über Spoiler aufregt, dann sollte man sich nicht aufregen, weil dann hätte man das Spiel nicht spielen wollen. Und Spoiler sind meiner Meinung nach nur schlimm, wenn sie recht früh passieren, so ein halbes Jahr später oder so. Ein Jahr später ist auch noch ein bisschen früh oder so. Wenn es 2, 3 oder sogar 9 bis 10 Jahre sind, würde ich sagen, ist es auch mal gut.
Ja.
Dann kann ich auch spoilern.
Einmal ist gespoilert werden ja auch gar nicht so schlimm, sondern eher Grund zu sagen, oh, das will ich vielleicht doch mal reinschauen.
Ja, habe ich auch gehört. Das ist auch manchmal den Spielspaß oder den Sehspaß erhöht, das gespoilert werden.
Bitteschön. Das machen wir.
Ja, genau. Also du bist auf jeden Fall in dieser Werwolf-Gilde und merkst dann auf einmal so, ja gut, okay, die sind Werwölfe, krass. Du kannst auch Werwolf werden. Das ist eigentlich ganz cool, weil du wirst nie mehr krank. Und falls du dich bis dahin mit dem Vampirismus angesteckt hast, bist du kein Vampir mehr, was auch ziemlich gut ist. ja, weil wenn du zu lange Leute nicht mit Blut, Leuten das Blut nicht aussaugst, dann kriegst du halt mehr Vampirs-Dingens, aber du kannst halt nicht mehr im Sonnenlicht laufen.
Ja.
Das ist dann irgendwann ziemlich blöd, wenn du verbrennst halt. Ja. Aber nimmst es halt natürlich an, das erste Mal mit deinem Pack in der Tiefenschmiede, das fand ich auch noch ziemlich lustig, weil wenn du das erste Mal da hinkommst, siehst du immer so die Hochschmiede,
ja,
wo halt der, ich glaube sogar der beste Schmied aus Skyrim, da steht und immer irgendwie Sachen rumschmiedet. Und darunter ist halt einfach so eine Tür versteckt, so eine schlecht versteckte Tür im Fels. Wo halt zur Tiefenschmiede reinkommst. Und das fand ich immer nur witzig, dass die Hochschmiede und Tiefenschmiede ist. Und die Tiefenschmiede ist einfach nur direkt unter der Hochschmiede und ist einfach nur so ein Kelch Blut gefühlt. Ja. Und dann wirst du auf jeden Fall zum Werwolf. Und dann gibt es die silberne Hand, glaube ich. Oder silberner Dolch. Oder silbernes Schwert.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Irgendwas mit Silber. Und das sind halt Werwolf-Hunter. Und die bringen auch den Hauptdude. aus der Gilde um. Und das finde ich auch immer ganz geil, weil was du in den Nebenquests machst.
Silberne Hand.
Silberne Hand. Ja, ganz am Anfang. Doch ganz gut von mir, Mensch. Was du in den Nebenquests machst, hat nämlich immer Auswirkungen auf die Hauptquests. Hm. Ziemlich geil, weil du ja nachher nach Sofengarde kommst. Es gibt auch in der Hauptquest, wenn du diese Bürgerkriegsmission noch nicht durchgemacht hast, kommst du an einen Punkt, wo du verhandeln musst zwischen Kaiserlichen und Sturmmänteln. Und beim ersten Durchlauf, ich als
Gefährte?
16-jähriger Achso. Dude, dachte mir, geile Scheiße, Alter, Himmelsrand ist für die Nord. Dies, das, hab mir auch gespielt, aber naja. wobei das auch relativ einzigartig ist, weil das ist ja schon ein rassistisches Pack, die Sturmmäntler. Ja. Aber sie sagen, dass die Orks relativ cool sind, weil die Orks ja auch aus Skyrim kommen. Die haben da ja immer ihre Langhütten.
Ja,
das stimmt,
die haben da ihre.
Also, ja.
Die Orks haben auch kein Land oder so. Also das ist auch das Besondere. Ja. Es gibt ja mehr so Stämme,
ja,
von denen du kommen kannst. Es gibt auch gar nicht so viele. Aber es ist quasi nicht ein geschlossenes Land, sondern die haben so mal einzelne.
Wir sagen die so Forts. Mehr oder weniger. Ey, ist nicht so geil, dass ihr in Nord seid, aber ihr kommt ja auch aus Skyrim und deswegen ist es in Ordnung. Kannst mitmachen mit Bums. Gut. Die sagen halt immer, du kannst immer mitmachen mit Bums, aber egal. Und wenn du diese Kriegergilde, die Gefährtengilde, um darauf zurückzukommen, vorher einmal durchgespielt hast, stirbt halt der Hauptdude davon. Und das ist, glaube ich, so das Ende, dass du halt einfach nur den Hauptdude rächst. Stirbt davon. Und den siehst du dann in Sofengarde wieder.
Ah,
wusste gar nicht. In der Methalle. Und dann kannst du mit dem ein bisschen schlagen. Ah, oh, Mensch, genau so,
Bruder,
ich muss schon wieder los.
Nett, dich hier zu sehen. Ja, Mensch. Du wolltest nicht einen trinken, nimm mir den Rachen.
Ungefähr so. Genau. Ja, und dann geht's zu Ende.
Irgendwann. Ja. So im Guard halt. Ja, ich finde die Quest ganz, also ich fand die Quest ganz cool.
Mhm.
Fand die Idee halt cool. Aber ich fand, dass du irgendwie zu schnell Werwolf geworden bist. Also du warst irgendwie Teil davon.
Mhm.
Und auf einmal zack, Werwolf und dachte so, wow, okay, lol. Da ging jetzt aber schnell, dass ich irgendwie hier im Inner Circle bin, so mit Werwolf und so. Das ging mir immer ein bisschen zu schnell. Aber ich fand die Idee mit der silbernen Hand ganz cool.
Ja.
Und wenn man sich da so lore-mäßig noch so ein bisschen reinfuchst, es gibt so ein bisschen die These, dass ursprünglich die Gefährten, und das merkst du nämlich auch, wenn du mit Leuten von den Gefährten redest, dass es so, dass andere Leute sprechen von ihrer Lykanthropie, also von, dass sie Werwölfe sind, sprechen darüber, lol, Alter, was ist denn wie für ein Nerd-Podcast? Dass einfach Lykanthropie so ein normales Wort ist, ne? Ist verrückt. Egal, auf jeden Fall.
Lykanthropie für alle Leute, die es nicht kennen, ist übrigens das fake-wissenschaftliche Wort für Werwolf sein.
Ja, genau. Manche sprechen von der Lykanthropie der Gefährten als ein Segen tatsächlich und andere als ein Fluch.
Ja, stimmt.
Und es gibt, das ist so ein bisschen unklar, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und es gibt so ein bisschen die Theorie, dass die silberne Hand früher auch Gefährten waren. Also das waren quasi alles Gefährten.
Mhm.
Und irgendwann gab es auf der einen Seite Leute, die gesagt haben, ja gut, wir haben jetzt hier diese Lykanthropie, wir infizieren jetzt alle davon und dann gehören wir quasi alle dazu. Wir sind alle das Pack quasi, das Werwolf-Pack. Und dann gab es aber die silberne Hand, die gesagt hat, nee, das ist ein Fluch, das wollen wir nicht.
Mhm.
Und die sich quasi abgespalten haben und da das deren Hauptding dann geworden ist, quasi die Gefährten, die quasi Werwölfe sind, dann zu besiegen und die sich dann so ein bisschen auch dran verloren haben und wie ihr Gefährtensein aufgehört haben, quasi darauf fixiert haben. Das finde ich ganz cool, so dieses, das ist eben typisch Elder Scrolls, dass es nicht so eindeutig ist, sondern das ist schon, kannst du von unterschiedlichen Seiten irgendwie betrachten.
Ja,
so, ja.
Ja, genau, ganz am Ende bei den Gefährten wirst du auch zum Herold, also zum Anführer der Gefährten.
Ja.
Und das war auch immer so ein Ding, was ich ziemlich komisch fand, weil ich eigentlich immer gedacht habe, so, okay, du kommst halt rein und du willst ja eigentlich gar, also du denkst so, geil, alter Krieger, ja, ich bin halt Krieger und dann hau ich da einfach mal rein, ist geil. Aber ich wollte halt nie irgendwie so der oberste Chef davon werden, weil ich mir immer gedacht habe, so, ja gut, okay, ich bin halt irgendwie 5 Tage dabei, so, und dann ist ganz cool. Und dann auf einmal so, ja, hey, du bist doch der Stärkste hier, Drachenblut, du kannst auch Herald werden.
Ja, es gibt ja auch so nicht so richtig so einen Grund, also so, wie du sagst, du fängst da so an und es gibt ja nicht so eine Motivation zu sagen, du steigst jetzt so richtig in der Rangliste auf.
Mhm.
Ja, Ja, ich muss sagen, da finde ich den Vergleich schwierig, als jemand, der beides gespielt hat, weil ich finde die Oblivion-Kriegergilde-Quest viel besser, tatsächlich. Vom Pacing her. Und dieser Twist auch am Ende mit diesen, also so diesen Gegnern da. Aber das war das Problem der Kriegergilde in Oblivion, das generell ein Problem von Oblivion, dass Skyrim nicht so hat in dem Maße, dass du so viele generische Quests hast. Mit dem Geh in Höhle X, hol das, mach das, hol hier, ach nee, doch, hier Amulett aus Dingsi. Und ach, das war so ein bisschen nervig irgendwann, bis du dann zu der eigentlichen Questline gekommen bist. Das hat zwar das Gefühl von Aufstieg so ein bisschen
Ja,
gehabt, aber.
das dachte ich mir auch so, weil dann fühlt es sich auch so ein bisschen, also natürlich jetzt heutzutage, wenn ich ein Rollenspiel spielen will, will ich natürlich auch nicht irgendwie dafür arbeiten, irgendwie bisschen besser arbeiten, in Anführungsstrichen, dass ich besser in der Questline werde. Aber wenn ich mich zurückerinnere an mein 16-jähriges Ich, das erste Mal einen eigenen Rechner am Haben sein, so, da dachte ich mir schon so, genau das hat mir eigentlich gefehlt. Dieses, du machst halt einfach stumpfe, repetitive Sachen. Und ich glaube, ich spreche da so den meisten Gamern eigentlich entgegen dem Aufschrei ihrer Seele. Das hat mir gefehlt, weil das ist ja auch eigentlich das, was du machst, wenn du irgendwie so eine Organisation ganz am Anfang anfängst und du machst die ganzen Heavy-Jobs, die nie jemand anders machen möchte und arbeitest so langsam aber sicher hoch. So,
Ja.
dann gehst du halt 20 Mal in Höhle X und
Ja,
bringst
das
einen Bär
stimmt.
um. Kriegst dafür aber immer Geld. Natürlich.
Also ich fand auf jeden Fall in der Kriegergilde dieses Gefühl irgendwie eindrücklicher, dieses am Anfang habe ich noch für den Typen gearbeitet und jetzt ist der mir unterstellt, aber es gibt so einen Respekt voreinander. Ne? Vorher habe ich das sehr krass gespürt, dass du eigentlich der krassere Typ bist. Und jetzt habe ich eher so das Gefühl, ich bin jetzt hier etabliert, mehr als in der Kriegergilde, aber das
Ja.
entschuldigt trotzdem nicht haufenweise Quests, wo man immer das Gleiche macht. Aber ich,
Das
ja,
stimmt.
ich kann es schon verstehen. Ja.
Ja, ich würde sagen, die Gefährten waren cooler. Weil erstens Aayla die Jägerin. Das ist ein NPC und mein 16-jähriges Ich war leicht verliebt.
Witzig.
Ja. Und du kannst Werwolf werden.
Ja, das ist schon ein
Und
gutes
das
Argument.
ist
Das kannst du in Oblivion. Du kannst das gar nicht in Oblivion, merke ich gerade.
Schach und Matt.
Lol, du kannst Vampir werden, aber du kannst kein
In
Werwolf
dem, was ziemlich witzig ist, in dem DLC Dragonborn, wo du in Morrowind bist, wirst du irgendwann angegriffen von Werbären.
Ja. Ah ja, doch.
Ja,
Ach,
richtig weird.
wirklich?
Ja.
Ich glaube, Werebär kannst du auch tatsächlich in Daggerfall werden sogar. Verrückt. Naja.
Das hört sich interessant an. Also, Kaufempfehlung für alle Leute.
Okay,
Denk auf
aber
einmal.
ich, also ich bin immer noch von der Kriegergilde in Oblivion mehr überzeugt, aber ich es ist nicht ein klarer Sieg nach Punkten. Und nochmal ganz kurz, nochmal ein Ausfallschritt zum Thema repetitiv. Das ist ein Punkt, der geht halt 100% an Skyrim. Was das Repetitive angeht. Und zwar hasse aus tiefster Seele Dungeons. Ich hasse Dungeons. Jedes Rollenspiel gibt mir ein Dungeon und ich denke mir, fuck, ich will einfach nur durch und dann die nächste Quest. Gibt mir einen offenen Himmel und ich denke mir, boah, geil, so offen, schönen Sternenhimmel oder Wölkchen, ich bin zufrieden. Gib mir einen Dungeon und ich habe keinen Bock mehr. Und einer der Hauptgründe, weswegen ich Dungeons so hasse, ist Oblivion. Weil jeder fucking Dungeon gleich aussieht. Mit den gleichen Monstern, sind gleich aufgebaut. Es ist alles gleich. Es ist alles immer
Ja.
random generated Dungeon. Die sehen alle gleich aus. Und selbst, und das ist das Schlimmste, in der Hauptquest gibt es so eine Zeit, wo du immer in so alten Elfen-Dungeons irgendwie musst. Die sehen alle gleich aus. Das ist so nervig. Stundenlang in diesen verkackten Dungeons. Und Skyrim ist es nicht so. Skyrim hat so schöne Dungeons, so interessant, auch mehr Abwechslung. Und auch wenn ich immer noch Dungeons auch in Skyrim nicht mochte, gab es schon so Dungeon-Momente, wo ich mir dann dachte, so, boah, krass, Alter, das ist, da gibt es auch einen Dungeon, der ist so riesig. Das ist so eine, das ist auch einer von diesen Falmer-Dungeons. So eine riesige Welt unter der Erde.
Tiefmarschen.
Richtig krass.
Ja. Und
Das ist so cool. Und das leckt Oblivion krass. Und der Punkt geht voll an Skyrim, ja.
da läufst du ja am Anfang relativ lang durch so eine Dwemer-Ruine, also von den Zwergen. Und ich muss sagen, bei Skyrim, ich habe immer Dwemer-Ruinen unfassbar gehasst. Ich weiß nicht warum. Und jeder, dem ich das gesagt hat, der hat sie halt gefeiert. Aber ich glaube, es war hauptsächlich bei mir so, dass es halt irgendwas Optisches war. Weil das ja immer irgendwie so weißer Stein und dann so Kupfer-Messing-mäßig das Ding war. Und die Kombo war für mich immer so, oh. Und auch immer diese Messing-Dinger, die rumgekrabbelt waren. Ja, und vielleicht auch ein bisschen zu sehr Steampunk für mein Fantasy-Setting. Dass ich da ein Problem mit hatte. Aber ich weiß auch, dass ich dann irgendwann in Tiefmarschen war. Und da war es geil.
Ja.
Weil das war dann wieder so groß. Und ich glaube, das Ding, was halt auch Dungeons irgendwie so ein bisschen komisch macht, ist halt so ein Stück weit dieses Klaustrophobische. Weil so irgendwie alles ist eng und du willst es eigentlich gar nicht und es ist dann noch so ein bisschen zu sehr 90er-mäßig, weil wenn man dann irgendwie die ersten Duke Nukems oder wahrscheinlich auch die ersten Elder Scrolls Dinger sich anschaut, dann läuft man halt irgendwie durch so einen viereckigen Raum und denkst so, okay, geil, nicht so geil.
Das war ja auch Dungeons and Dragons. Du läufst durch den Dungeon entlang, links, rechts. Ist leichter zu, auch videospieltechnisch ist ja auch leichter zu programmieren und so. Mhm. Ja, Dungeon Crawler.
Ja. Und deswegen, ich habe auch immer gefeiert, wenn ich irgendwie dann hochkam. Aber es kam wahrscheinlich auch immer ganz geil, so dieses erste Mal, du kommst wieder aus irgendeiner Höhle raus und denkst so, oh, puh, geil.
Hast du irgendwie die Beute im Rucksack und so, den Questgegenstand. Ja, ist schon, bei Oblivion war es halt teilweise so, dass teilweise wirklich die Dungeons 1:1 die gleichen waren.
Ah, das ist mies.
Und es gab schon viele Dungeons, aber es gab wirklich so Mini-Dungeons, die teilweise sich einfach wirklich 1:1, und das war so ein bisschen anstrengend. Das hat Skyrim einfach besser gemacht, die teilweise wirklich unique waren, so, ja.
Ich habe auch immer die Draugr-Dungeons in Skyrim gefeiert. Also die Draugr-Dungeons waren dann die, wo dann irgendwie so untote nordische Mumien mehr oder weniger aufgestanden sind.
Die hatten teilweise auch Rätsel, richtig, ne? Also immer simple Rätsel, aber immerhin.
Ja, das stimmt. Aber das war immer so ein bisschen, auch obwohl es relativ einfach war und du sofort wusstest so, okay, du hast so eine Kralle und du musst dann irgendwie auf die andere Seite gucken und musst es halt alles einmal so umdrehen, damit du weißt, wo es reinkommt. Also meistens so Steinringe drehen, bis das richtige Bild am richtigen
Ort ist. Ja gut, das ist so der erste. Das ist so die erste Nebenquest, die
aber du das hast kannst, du oft. Ne? Du hast sehr aber viele von diesen Krallen. Aber es gab auch
welche, wo du so Säulen drehen musstest.
Und ja, das war auch in der ersten Quest, ja.
Echt? Okay.
Ich glaube, da kommst du sogar, bevor du die... Nee. Du kommst erst in diese Vorhalle, dann musst du diese Kralle benutzen, damit du in das Hauptding reinkommst. Und dann musst du irgendwann diese komischen Steindinger
umdrehen. Die hab ich auch gemacht.
Also ich weiß nicht, wie oft ich Skyrim gespielt habe. Und es war immer, du bist in Helgen. Und es war immer gleich, was ich gemacht habe. In Helgen gestartet, natürlich. Du bist dann mit, dann bin ich immer mit den Sturmmänteln losgegangen, weil der Dude, der dich, also du läufst zu so einem Haus hin und dann gibt's halt so, okay, es gibt einmal so einen Kaiserlichen, der zu dir ruft, der dich irgendwie vor 5 Sekunden noch umbringen wollte. Und auf der anderen Seite ist es der Sturmmantel-Dude, der dir halt gesagt hat, so, Digga, das ist Ulfric Sturmmantel. Hallo, ich bin gerade auch gefangen mit dir. Und natürlich läufst du mit dem. So, es ist ein No-Brainer. Und dann bist du in ein Flusslauf, in dieser ersten kleinen Stadt, in die du kommst, und dann findest du ja diese Kralle für den ersten Dungeon. Und diesen Dungeon habe ich danach immer gemacht. Immer. Und es ist so, immer wenn ich ein Spiel gespielt habe, war die erste Stunde komplett gleich, weil ich das immer gleich gemacht habe.
Ja.
Irgendwie war das.
Bei mir war das auch so. Ich habe auch diese Nebenquests mit dieser Kralle, habe ich auch immer gemacht, jedes Mal, ja.
Ich müsste es, glaube ich, nochmal spielen. Ich glaube, ich würde fast emotional
werden. Ja, ist schon irgendwie, ja. Ich glaube auch, ja, ist ja eigentlich schon lustig, das zu machen. Ich weiß nicht, ich muss sagen, die Magier-Gilde in Oblivion habe ich gar nicht mehr drauf. Aber ich könnte so ein bisschen im Kontext Magier-Gilde quatschen.
Ich weiß glaub, nicht, wie das bei dir aussieht. Ich müsste auch einmal die Magier-Gilde, weil ich halt auch immer ein Kriegerbild gemacht habe.
Ja.
Müsste ich die Magier-Gilde mir einmal kurz anschauen.
Ich glaube, das erste Mal, als ich in der Magiergilde war, ich habe immer unterschiedliche Charaktere gemacht. So unterschiedliche Klassen und Stile, wo ich dachte, oh, ich habe jetzt Lust, diesen Charakter zu spielen. Also ich bin richtig rollenspielmäßig da rangegangen. Auch wenn du deinen Charakter quasi nur optisch verändern konntest. Und der Rest ist ja egal. Du kannst ja immer alles machen. Es ist ja nicht so wie bei Witcher oder bei Mass Effect, dass du deinen Charakter so super unique oder auch bei Cyberpunk so super unique machen kannst. Wie ist der jetzt drauf und so. Das kannst du ja nicht Bei Elder Scrolls bestimmst du das immer selber. Du kannst sowohl Dunkle Bruderschaft als auch Kriegergilde machen und Magiergilde. Du kannst mit einem Charakter alle Gilden machen. Und das ist halt super uncool, weil du halt super, super sinnlos, also du hast so einen leeren Charakter dann. Und das mochte ich nicht. Das heißt, ich habe für jeden Typ einen eigenen Charakter mit seiner eigenen Klasse und Rasse irgendwie gebastelt. Deswegen habe ich auch den Anfang von allen Elder Scrolls-Spielen immer 1000 Mal gespielt.
Das war bei mir ähnlich. Ja. Ich habe das auch gemacht.
Ich war auch immer super misstrauisch, wenn Leute es nicht gemacht haben. Ich habe einen Kumpel, der hatte einfach einen perfekten Charakter. Und ich habe das so nicht gefühlt, Alter. Ich habe
es gar nicht gefühlt. Aber das ist auch das Ding, wo ich glaube ich, auch relativ früh bei Rollenspielen gemerkt habe, das hat mir immer gefehlt. Weil Rollenspiel war für mich damals auch. Und es ist immer noch unfassbar nicht begreiflich für mich, wie ich halt einfach mit 14, 15 nie Dungeons and Dragons oder DSA gefunden habe.
Ja, ich verstehe das auch nicht.
Ich hätte es geliebt, Alter. Ich hätte meine gesamte Freizeit da reingesteckt.
Ganz ehrlich, das ist die Schuld von der Generation vor uns, die das nicht übernommen hat, die uns das nicht weitergegeben hat. Ja. Ich musste auch erst, wann habe ich das erste Mal D&D gespielt? Mit 18, 19 oder so? Oder? Nee, wahrscheinlich noch später, mit 19 bestimmt. Wie schlimm? Nee, 18 muss es gewesen sein. Aber wie, wie schlimm eigentlich? Ja. Genauso wie du sagst.
Aber,
wo war das mit 14?
Das stimmt. Das hätte es einfach gebraucht, so, ne? Also, Mutti, Fadi von Janik und Franz, was habt ihr uns eigentlich beigebracht?
Oh Gott.
Ja.
Magiergilde in Skyrim. Uff. Es gab, ich sag auch nicht Skyrim. Viel, du musst auch nicht viel sagen. Oblivion.
Okay.
Wir machen das ganz, ganz schnell. Magiergilde in Oblivion war so das Hauptthema, dass es so Nekromanten gibt. Mhm. Und die Nekromanten waren halt die Bösen. Und die musst du besiegen, das war so die Idee. Und am Ende wirst du Erzmagier, also Chef davon. Also so ganz simpel gesagt, war auch alles irgendwie simpel. Aber das Coole an der Magiergilde in Skyrim, in Oblivion, war, dass du quasi, es gab eine Universität, gab es ja auch in Skyrim, oder gibt es auch in Skyrim, eine Universität in der Kaiserstadt. Und die ist quasi so, so ein bisschen an der Kaiserstadt dran gepfropft. Und die ist halt richtig cool, weil du du konntest dich da auch frei bewegen und konntest da dann auch Sachen ausprobieren. Und das ist das Besondere an Oblivion, was es in Skyrim nicht mehr gab, dass du nicht nur selber verzaubern konntest, sondern du konntest deine eigenen Zaubersprüche basteln.
Geil.
Das war so geil. Du konntest an so einem...
Geil.
Geil. Du konntest dir an so ein Magier-Table irgendwie gehen und konntest du deinen eigenen Zauberspruch zusammenschustern. Und dem durfst du auch einen Namen geben. Und habe ich mir gedacht,
der heilende Feuerball.
Boah, ich will irgendwie. Okay, das ist ein bisschen dumm, aber damit würdest du auf jeden Fall nicht die Universität bestehen. Aber jetzt so in etwa. Tatsächlich, du hättest einen Schadenzauber, Feuer, kombinieren können mit einem Heilzauber.
Geil.
Genau, und da kannst du machen,
also
was du
willst. Also theoretischerweise so ein Folterzauber. Wenn man wirklich nur. Also wenn man wirklich rollenspielmäßig machen würde, würde man sich den ja bauen. Oh. Weil man sich dann denkt, man brennt ihn nieder, aber heilt ihn sofort. Man kann nicht sterben, aber fühlt einen Schmerz.
Du hast recht, Alter. Das ist gruselig.
Ein Glück, dass es keine Magie in dieser Welt gibt sonst.
Das ist das erste Mal, dass ich mich frage, ob ich wirklich mit dir zusammen wohnen will.
Mad Franz.
Genau, ja. Das war so das Besondere in Oblivion in der Mage Guild. Und ja, das war es auch. Es war jetzt nicht die coolste Gilde, aber ich fand diese Universität irgendwie cool.
Ja, ich hab jetzt ein bisschen reingelesen in die Zauberergilde in Skyrim und ich kann mich immer noch nicht dran erinnern. Also das ist halt wirklich, ich war auch nie so der Magier. Ich weiß, dass ich einmal die Magier-Quest durchgespielt habe. Und zwar in dem geilsten Bild überhaupt, weil ich immer dachte so, ja, da kann ich ja nicht Nahkampf nehmen. Also mache ich den klassischen Battle-Magier. Immer noch schwere Rüstung, in der einen Hand Streitkolben, in der anderen Hand irgendwie zaubern. Und so habe ich dann als klassischer Barbar-Charakter auch die Magier-Gilde einmal durchspielen können.
In Oblivion gab's diese Klasse als Vorgabe auch, Kriegsmagier oder Kampfmagier. Mhm.
Witzig, ich dachte mir auch, bevor ich es angefangen habe, so, ich will Kriegsmagier machen.
Ja.
Ohne dass ich wusste, dass es gibt. Aber du kommst auf jeden Fall, also die Akademie an sich ist in einer unfassbar geilen Stadt, weil die ist ganz im Norden in Winterfell nicht. Halt, stopp.
Aber.
Akademie von Winterfeste.
Winterfeste. Aber das war ja keine Stadt, das war ja ein Dorf mit drei Häusern, oder?
Es war ja vorher eine Stadt. Aber du kommst in diese Stadt.
Aber diese Stadt rein. Sind ja nur drei Häuser oder vier.
Ja.
Das war immer so ein bisschen.
Aber halt unfassbar viele Ruinen und so. Und du merkst so, dass diese Stadt halt an so einer Klippe ist und diese Klippe so langsam aber sicher wegbröckelt. Mhm. Und halt auch irgendwie ganz komische Sachen passieren. Es verbrennen irgendwie Häuser und Leute sterben und dies und das. Und alle wollen da eigentlich nur weg. Und du kommst in diese Stadt rein und diese gesamte Stadt hasst eigentlich diese Akademie. Weil diese Akademie halt irgendwie zaubert.
Ach, echt? Ah, okay.
Richtig. Und irgendwas ist komisch und alle mögen sie nicht. Und du kommst halt auch am Anfang gar nicht rein. Du musst halt erstmal einen Zauberspruch machen, damit du da reinkommen kannst. Jo, und jetzt fängst du irgendwie an. Wie gesagt, einmal gespielt vor ungefähr 9 oder 8 Jahren.
Ja, ich habe ja auch nicht mehr gesagt,
als halt, du ja, du, also du kommst auf jeden Fall, du joinst der ganzen Sache. Also wirst auf einmal Mitglied der Akademie. Ich weiß auch gar nicht, ob du nachher irgendwie so diese Erzzauberer davon wirst. Ich vermute mal schon, weil Skyrim ist und dann nachher so die Leute, also wenn ihr Skyrim spielt, die Leute, die den Bums am Anfang führen, die sterben.
Ist es wirklich so?
Es ist.
Das ist tatsächlich, aber ja, genau, das ist wirklich so.
Und dann wirst du, glaube ich, ganz am Anfang auf irgendeine Ausgrabung geschickt, was ich auch immer so geil finde. Du bist halt in so einer Zaubererakademie und du bist erstmal bei einer Ausgrabung. Irgendwie hat das
schon
so
einen geil,
Touch, den ich ziemlich geil finde. Und du findest erstmal so einen Stab und auf einmal, glaube ich, öffnen sich so komische blaue Bälle zu irgendeiner anderen Dimension oder so. Und die muss man die ganze Zeit schließen. Aber ich weiß halt auch überhaupt gar nicht mehr, was genau das ist. Ich sehe nur, dass man irgendwann den Stab des Magnus findet. Jo, stimmt. Du hast in der Mitte von dieser Akademie hast du so einen Ball. Das sind so unterschiedliche Kupferringe ineinander gedrängt und die drehen sich so ganz komisch. Und das macht irgendwas, was es nicht machen sollte. Und das musst du stoppen. Und es ist blau und gefährlich. Und es gibt irgendwelche Leute, die dir irgendwelche Sachen klauen wollen. Aber mehr weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall, die Magiergilde ist, ich glaube, bei uns beiden relativ schwach.
Ja. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich die miteinander vergleiche, ist questtechnisch bei mir bei beiden nicht so richtig was hängen geblieben. Wenn ich aber vergleiche die Orte, wo das ist, muss ich sagen, ich finde den Ort der Akademie in Winterfeste. Ja. Finde ich cooler als die Universität in Oblivion. Mhm. Aber diese Stadt Winterfeste ist doch ein Witz, das ist doch keine Stadt, das ist doch ein Kackdorf.
Ja, aber das ist ja einfach in die Geschichte mit eingewoben. Du kommst da rein und sagst, dir wird ja am Anfang gesagt, ja, es gibt noch diese Stadt Winterfeste, dann kommst du da hin und denkst so, Digga, das ist fucking Dorf, das ist kleiner als Flusslauf. Was ist hier los? Und dann merkst du, dass jeder sich beschwert, dass da die fucking Akademie ist. Jeder sagt, ich will wegziehen, weil da die fucking Akademie ist. Und irgendwie machen die, ich glaube auch jetzt, 9 Jahre später, relativ witzig so parallel zu den ganzen Verschwörungstheoretiker-Dingen. Die Wissenschaftler, die belügen uns ja alle. Sind die da und sagen, ja, die Magier, die belügen uns ja alle. Die machen ja alles kaputt hier. Die wollen uns ja alle umbringen.
Ja, ich erinnere mich.
Du merkst halt, dass die auch keine Ahnung haben.
Die sind echt schwach, die Magiergilde, ja. Ne, da. Das ist eh so ein Ding in Skyrim. Ich habe das Gefühl, die Gilden sind häufig da so ein bisschen schon eher nicht so stark. Oblivion sind die teilweise auf ihrem Peak und in Skyrim sind die eher schon so am Abklingen. Aber ja, ich würde sogar fast sagen,
die Kriegergilde ist relativ groß. Auch in dieser präsenten Rolle.
Die gibt es ja nur in Weißlauf.
Ja, aber in Weißlauf. Aber in Weißlauf ist es halt auch einfach Teil der Stadt.
Ach so, ja.
Okay. So richtig. Gut.
Kriegergilde gibt es da in jeder Stadt, aber. Mhm. Aber okay. Gibt es da in jeder Stadt, aber. Ja, ich würde sogar fast, also was du mir gerade erzählst, dass das die Historie der Stadt verwoben ist mit der Geschichte der Akademie, das war mir natürlich klar, aber es hört sich irgendwie gerade interessant an, deswegen wegen mir kriegt den Punkt Skyrim für die Magiergilde. Aber gut.
Also natürlich von der Macht her würde ich fast sagen, das hörte sich das an, als wäre es bei Oblivion besser, weil halt so die Akademie in der Kaiserstadt.
Ja. Die hat auf jeden Fall noch mehr zu sagen, auch auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, so das, was Skyrim ganz geil macht, ist halt, dass da die Zauberer schon eher so dieses klassische Bild von den Zauberer, so diese klassische Gandalf. Das ist dieser Kauz, der irgendwie mal da vorbeikommt, immer in irgendwelchen weirden, immer von irgendwelchen weirden Sachen redet und dann wieder abhaut. Hm. Und das ist halt so diese Akademie One-on-One. So, die sind irgendwo ganz am Ende, die Stadt daneben stirbt, die machen ihr eigenes Ding, reden mit keinem irgendwie deutlich. Aber sind halt da und mächtig. Und was ich jetzt, weil ich auch ein bisschen zeitgleich nebenbei gelesen habe, ich bin ja auch ein sehr großer Fan irgendwie allgemein, so abgesehen von Herr der Ringe, aber so diese Warcraft und auch Warhammer 40.000 Orks. Ich lieb's halt einfach. So diese Leute, diese Dinger, die halt einfach so Barbar durch und durch sind. Gefühlt. Und was ich an der Akademie von von Winterfeste so unfassbar witzig finde, ist, dass der Bibliothekar ist ein Ork. Mhm. Urak Groschub heißt er. Ich habe jetzt gerade einmal kurz gelesen. Aber ich fand es so lustig, weil ich halt immer auch in Ork gespielt habe und das war dann auch wirklich so, ah, krass, noch einer. Hallo, na, wie geht's?
Witzig.
Du hier und ich in Hollywood.
Sollen wir zur Diebesgilde kommen?
Ja, können wir gerne machen.
Die werde ich auch relativ schnell abhaken, weil da auch nicht so super viel mehr hängen geblieben ist bei mir. Aber die Liebesgilde in Oblivion ist eher so ein Mythos auch. Und zwar gibt es eine Figur, die so ein bisschen alles überstrahlt. Und zwar den sogenannten Graufuchs, The Grey Fox. Und der Graufuchs quasi der Anführer der Liebesgilde. Aber in der Öffentlichkeit hat der so einen mythischen Charakter. Also so... alle haben von dem gehört, von dem Graufuchs, und der soll so krass sein und der ist irgendwie, der ist quasi übermenschlich. Und überall hängen auch Steckbriefe von dem Graufuchs. Und du wirst Teil der Gilde, entweder indem du irgendwie im Gefängnis landest, wegen Verbrechen. Muss ich auch übrigens sagen, dass das Minigame beim Schlossknacken in Oblivion, auch in Skyrim, fand ich das immer echt cool. Ich fand es in Oblivion noch cooler, weil da war es ein bisschen komplexer, hatte ich den Eindruck. Aber ich fand es bei beiden einfach richtig cool gelöst. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei Fallout ist, mit diesem Dietrich und Block, wo du das so drehen musst oder so.
Das ist in Fallout 4 und in Skyrim ist es gleich.
Ach so, okay. Ja. Dann finde ich bei Skyrim besser. Auch wenn das weniger was von einem Minigame hatte. Aber ich mochte das total, diese Minigame-Dinge. Ich fand das cool. Genau, und in Oblivion warst du entweder im Knast oder, und das bringt mich zu einer anderen Sache, die in Oblivion spannend war, die es in Skyrim nicht gab, und zwar gab es ein Minigame, wenn du jemanden überreden wolltest. Du konntest jemanden überreden oder für dich gewinnen und dann hattest du so 4 unterschiedliche Auswahloptionen, die so unterschiedliche Arten der Kommunikation sind. Also entweder, weiß ich nicht, ich mache dir ein Kompliment oder
Flirten.
Oder zum Beispiel, keine Ahnung. Also es gab so Flirten, ich weiß nicht mehr genau, was das war.
Drohen und Angst zeigen. Das sind ja die 4 großen
Elemente
des menschlichen, des Zwischenmenschlichen. Einmal ein bisschen Sympathien, Empathien abgreifen und abgrabbeln. Dann Angst machen Leuten. Dann freundlich sein, Freundschaft suchen und flirten.
Warte mal, ich hab's hier gerade. Nötigen. Prahlen. Angst
machen. Freundschaft suchen.
Und noch 2 Sachen. Bewundern und noch irgendwas.
Flirten.
Witzeln.
Ah, okay, witzig.
Also das, und da konntest du quasi Leute davon überzeugen, dass sie ein höheres Ansehen bei den Leuten hast. Und das hat unter anderem auch einen Einfluss darauf, wie viel Geld du zahlen musst, wenn sie Händler sind oder Händlerin. Also so, das war so ein kleines Schmankerl in Oblivion, so ein richtig kleines, simples Minigame, was aber irgendwie mal Spaß gemacht hat. Was ein bisschen schade von uns, was gerade rausgefallen ist, aber ich kann es auch verstehen, es ist ein bisschen sperrig, aber ich fand die Idee irgendwie cool. Genau, und es hat halt so eine direkte Auswirkung davon, wenn du gut bist in Redekunst. Und wenn du Bettler überredet hast, oder so Wohnungslose, ich glaube, die heißen immer Bettler in dem Spiel, konntest du sie überreden, dir zu erzählen, wie du zur Liebesgilde kommst. Und das ist auch schon das, was ich so cool fand an der Liebesgilde. dass du das Gefühl hast, dass es überall diese Untergrundkultur gibt. Also es gibt überall immer diese Diebesgilde, die ist so geheimnisvoll, aber die gibt es irgendwie überall. Und die Bettler sind eigentlich sowas wie die Augen und Ohren der Gilde. Das heißt, das waren quasi, sobald du in der Gilde warst, waren das deine Informanten in jeder Stadt.
Mhm.
Ich kann mich sogar daran erinnern, eine Quest, wo dir vorher gesagt wird, frag dich durch bei den Bettlern. Ich war aber Vampir und habe einfach mal des Nachts in einer Stadt alle Bettler aufgegessen. Die waren alle tot und ich konnte die Quest nicht mehr weitermachen, weil alle Bettler weg waren. Nee, war ein bisschen blöd. Aber genau, dann konnte ich den Charakter nicht so weit spielen, wie ich wollte. Aber es geht so ein bisschen darum, coole Diebesmissionen zu machen. Unter anderem stiehlst du eine Elder Scrolls-Rolle bei Mönchen, die so blind sind, die auf diese Rolle aufpassen. Und wenn sie diese Rolle lesen, werden sie langsam blind.
Ja, das sind
und das machen sie immer weiter.
Das sind die Elder Scrolls.
Genau, ja.
Das blind wird, ja, natürlich, ja.
Und dann musst du quasi rumschleichen mit diesen blinden Mönchen, die aber sehr gut hören können. Also es ist so richtig cool gemacht.
Geil.
Und es gab so ein paar richtig coole Missionen, wo du dann auch so schwimmen musst und so auf dem Boot und keine Ahnung. Und
diese Mönchen kommen in Skyrim daneben, in DLC vor Dawnguard.
Findest du auch
diesen Mönchen, die Elder Scrolls lesen können.
Ja, cool. Wusste gar nicht. Ich habe ja Dawnguard nie gespielt.
Deswegen. Der dann auch aus Versehen blind wird, weil er sich nicht sehr gut genug darauf vorbereitet.
Okay. Ja. In Oblivion hat man den Eindruck, die machen das absichtlich, weil sie sagen, sie wollen halt immer mehr wissen, aber desto mehr sie wissen, desto weniger können sie danach lesen. Also so ein bisschen, aber ja. Genau, also so, genau. Und dann gibt es quasi einen Inner-Liebesgilde-Konflikt.
Ja.
Und am Ende triffst du auch diesen grauen Fuchs und es kommt so ein bisschen raus, dass der graue Fuchs kein quasi übernatürlicher Diebesheld ist, sondern eigentlich nur eine Maske, die immer weitergegeben wird an den Chef der Gilde.
Nice.
Sodass du am Ende selber zum Graufuchs wirst und selber entscheiden kannst, wann dich Leute als Graufuchs wahrnehmen, eben wenn du die Maske trägst, dann bist du aber feindlich für die Regierung. Genau, oder halt nicht. Aber wenn du die trägst, hast du halt, also die ist halt super wertvoll, bist du halt super Sneaky Pete und so. Genau, das so.
Ja.
Diebesgilde.
In Diebesgilde in Skyrim ist hauptsächlich in Riften. Ich habe jetzt auch einmal kurz ein bisschen kurz gelesen. Und ist ein bisschen schwächer. Also vorher, irgendwie vor diesem Bürgerkrieg, war sie anscheinend in jeder Stadt. Dann geht es so ein bisschen zurück, weil irgendwie die Kaiserlichen mehr Oberhand gewinnen und die Kaiserlichen sagen, was? Diebstahl? Nicht mit uns. Wahrscheinlich waren die Sturmmäntel vorher so, was? Diebstahl, unehrenhaft, lasst die Unehrenhaften in der Kanalisation verrecken. Es war egal, ob dann Geld weg war oder nicht. Genau. Du kommst nach Riften. Riften ist ganz im Südosten. Und du musst, um da reinzukommen, musst du, glaube ich, erstmal einen Ring von jemandem stehlen. Und es ist
ja, auf
dem Markt. In dem Markt, also du musst erstmal irgendwie so ein. Jemand lenkt alle ab und du musst halt irgendwie so ein bisschen rumschleichen und was klauen. Und ganz am Anfang ist es so unwahrscheinlich, dass man das hinkriegt, weil du halt einfach nur überhaupt gar nichts kannst. Und so die ersten 3-4 Male, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, ich laufe halt einfach so lang nochmal neu, bis ich das einmal richtig hinbekommen habe, war dann halt auch immer so, okay, ja, du hast es eigentlich nicht geschafft, aber du hast es versucht, mit zur Liebesgilde bitte. Und du kommst halt mit in die Diebesgilde rein, die dann halt unterhalb der Stadt ist, nur in der Kanalisation. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Das fand ich auch immer ganz geil.
Cool,
das ist halt irgendwie, das war für mich auch immer Riften nachher.
Ja, voll.
Einfach du hast diese Stadt unterhalb der Stadt.
Ja.
Und da sind noch viel mehr Leute und die klauen einfach alles. Die klauen wie die Elstom.
Wie die Elstom. Wie im Zirkus, ey.
Und ja genau, dann wirst du da aufgenommen. Ich glaube, die zerbrochene Flasche heißt es ganz am Anfang. Du bist ja erstmal in so einer kleinen Bar. Und du lernst auch den ersten Healer kennen, also wo du dann geklautes Gut verkaufen kannst.
Gibt's in Oblivion auch, du lernst dann auch erst Healer kennen.
Ne? Dann wirst du da halt aufgenommen und dann geht's halt so ein bisschen weiter und du bist halt in Diebesgilde. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr an gewisse Missionen erinnern, aber die Hauptmissionen sind halt taub. So Klausachen. Und so ein Minigame daneben war halt, dass bei jeder Mission halt so ein besonderes Ding gab, was du klauen konntest. Also bei einem war so ein Miniatur-Holzschiff zum Beispiel, wo du halt sehr schnell sein musstest, weil wenn du da halt irgendwie nicht aufpasst, löst du irgendwie eine Falle auf und das Haus fängt an zu brennen und das Ding ist weg. Ach, da kannst du nicht mehr hin. Deswegen, wenn man die nachher hatte, war es immer ganz geil. So ein kleines Ding on top. Und du merkst dann irgendwann, dass es in dieser Diebesgilde noch einen inneren Zirkel gibt, den aber die meisten Diebesgilde mit, also es gibt einen so einen Anführer, die meisten Leute in der Diebesgilde aber gar nicht kennen. Und diese, das sind die Nachtigallen, die auch irgendwie so eine Dedra-Fürstin der Heimlichkeit oder so anbeten oder so. Und was da richtig geil war halt einfach, die hatten die geilsten Rüstungen. Also das war halt toll. Immer eine leichte Rüstung, deswegen war ich nie interessiert daran. Cool. Aber es war so ganz, ganz schwarz und irgendwie so ein bisschen pieksig, und aber nicht so wie die Dedra-Rüstung. Die Dedra-Rüstung habe ich immer gehasst. Das war halt so, sah so natürlich aus und nicht so wie eine Rüstung.
Overlord, ja. Ja, auch die dunkle Bruderschaft-Rüstung, die du bekommst in Skyrim, die finde ich auch richtig cool. Also die waren.
Oh ja, dieses rot-schwarze, ne?
Das war immer cooler als das in Oblivion.
Ja. Tatsächlich. Und ich glaube ganz am Ende, also es gibt einen älteren, das habe ich jetzt auch gerade mal kurz gelesen, es gab einen älteren Anführer von der Diebesgilde und einen neueren, und der neuere bringt dann nachher halt den älteren um, und also beides Teil dieser Nachtigallen, also diesen inneren Zirkel, und schiebt es der dritten Frau von Nachtigallen in die Schuhe. Und du musst sie nachher halt so ein bisschen davon der Anschuldigung befreien. Und ich glaube, es ist nachher sogar wirklich so was Abstruses, dass du dann vor der Dedra-Göttin der Diebe oder so bist, die dich dann dafür feiert, weil der andere ja irgendwie heimtückisch gehandelt hat und das ja irgendwie nicht, da bin ich mir aber auch nicht mehr so sicher, aber irgendwie so ein Nonsens hatte ich im Kopf, dass das ja nicht in ihr Arbeitsbereich fällt, wo ich mir auch dachte, so, ja, Digga, du bist halt die Dedra-Füßin der Diebe. Warum nicht heimtückisch? Aber anscheinend dürfen Diebe nicht lügen oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ja, genau. Und das ist dann die Quest. Nachher bist du reich und ich glaube auch gar nicht, dass du der Anführer von der Diebesgilde wirst, sondern dass diese Frau dann nachher die Anführerin wird.
Lass uns besser keine Halbwahrheiten verbreiten, aber ich habe es auch so im Kopf.
Sehr viel Meinung, wie gesagt. Eine sehr starke Meinung habe ich zu Skyrim.
Ach so, okay.
Okay. Aber ich würde auch fast sagen, dass Fake News in Videospielen kann man mal verbreiten.
Ja, ich fand auch optisch fand ich die Diebesgilde cooler. Mhm. Ich fand das auch cool mit diesem Riften Underground Ding. In Oblivion war das eher so im Hafenviertel der Kaiserstadt. Da gab es unterirdisch quasi so ein Gebiet für die Diebesgilde. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass einzelne Diebesgild-Quests in Oblivion mir mehr im Kopf geblieben sind. Und ich glaube, deswegen würde ich auch da Oblivion vorzugeben. Hab halt die Storyline der Diebesgild in Skyrim komplett vergessen.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass man nachher diesen Nachtigall-Rüstung hat.
Aber sie war auf jeden Fall jetzt nicht super kacke. Das weiß ich noch.
Aber da gibt es auf jeden Fall einen Teil, was mich immer aufgeregt hat in Skyrim. Und zwar, wenn du irgendeine Nebenquest angefangen hast, die halt nicht mit den Gilden oder der Hauptquest zu tun hast, waren es immer Daedra-Fürsten, die nachher ganz am Ende vor dir standen. Und ich dachte immer so, Digga, irgendwann wird's langweilig.
Echt?
Ich fand's.
Hä, aber es gab so speziell Daedra-Questlines.
Ja, also ja, waren so speziell Daedra-Quests. Aber ich fand's irgendwie immer so ein bisschen nervig. Ich merke jetzt auch gerade, dass es eine Questline gab in Blackreach, glaube ich, also dieses zwischen Einsamkeit und Winterfeste. Die Ecke so nordwestlich über Weißlauf. Blackreach in der Stadt. Wo du nachher auch aufdeckst, dass da halt Vampire leben. Und all so ein Zeug. Und das ist eine richtig geile Quest, Nebenquest, wo es halt nur um die Vampire geht. Das ist eine Ausnahme. Aber sonst sind halt immer irgendwie Dedras. Und irgendwie Dedras war in meinem Kopf immer so, gut, okay, das sind irgendwie so Dämonenleute. Mit denen habe ich nichts zu tun. Die mag ich nicht. Ah, okay. Und dann hast du dann irgendwie auch diese. Ja, wobei, es gab auch eine Dedra-Quest, wo du irgendwie die Göttin der Morgenröte oder so, diese Dedra-Fürsten der Morgenröte bekommst, dann kriegst du ein richtig geiles einhändiges Schwert.
Dagon. Das ist das, wo du den Typen. Es gibt auch einen in dieser komischen Sumpfstadt, der der quasi dieses Museum der mythischen Morgenröte aufbaut. Ja, ist das, wo du den killst?
Ah, nee, nee, nee. So. Das war wenn du Richtung Winterfeste läufst, siehst du irgendwann so eine Statue von irgendeiner von so einer Frau, ja, die in der einen Hand einen Mond hat und in der anderen Hand eine Sonne. Okay. Und wenn du das weitermachst, dann kriegst du irgendwie so, ich glaube, Dämmerstein heißt das oder so ein Schwert. Okay. Und das ist halt immer so, okay, du wirst halt einfach von dieser Entität angesprochen und du denkst so, wow, Digga, was ist hier los?
Mortal oder so. Ist das mit dem Museumsding. Das ist ja auch lustig. Wo dann dieser Merunes Dagon seinen einzigen Typen, der für ihn ist, quasi in die Pfanne haut für dich. Das ist so lächerlich irgendwie. Naja. Aber ich fand, das war so ein Skyrim-Ding, diese Daedra-Quests. Und ich habe auch ganz wenige gemacht. Aber es gibt eine so eine Stadt, die ist so mitten im Wald und die ist so, ist das
Falkenring.
Falkenring? Ja. Die ist so geheimnisvoll und ich finde, in dieser Stadt ist so viel weird dran, weil die ist so im Wald und du merkst sofort, irgendwas stimmt nicht mit dieser Stadt. Und es ist ja auch tatsächlich ganz viel in dieser Stadt, was nicht so richtig ist, wie man das auf den ersten Blick denkt. Und vor dieser Stadt gibt es einen Daedra, der einfach so ein kleiner Hund ist, der dann anfängt, mit dir zu reden. Und du denkst nur so, what the fuck? Da ist dieser Hund, der redet mit mir. Und dann ist es so ein Daedra, der so Quests für dich hat.
Das ist, glaube ich, der Daedra fürs der Jagd oder so.
Ja, das kann gut sein, ja.
Da musst du ganz am Ende so einen weißen Hirsch jagen. Das hatte ich auch irgendwann. Das war auch richtig geil.
Diese Daedra-Quests waren immer so moralisch fragwürdig. Und du hast immer ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die mit dir gespielt haben. Und das war das Coole.
Ich glaube, das war das, was ich damals noch gar nicht so gefeiert habe, weil ich immer gedacht habe, so, okay, ich bin halt der Auserwählte, ich bin der Dragonborn. In der Dungeons and Dragons Hierarchie war ich immer lawful good. So der Dude, der weiß so, okay, ich gehe voran und ich mache das Gute und ich stehe für das Gute für jeden mit ein. Und dann kommen dann irgendwie Jadras und du denkst immer so, mit dem bin ich doch eigentlich gar nicht so
dumm. Ja, stimmt schon. Ja, ich habe auch viele der Quests nicht gemacht, deswegen ging mir auch so. Ja, ich wollte auch der Gute sein. Oft, ja. Sagen wir zur dunklen Bruderschaft. Das wäre die letzte. Das
ist die letzte Gilde.
Soll ich wieder anfangen?
Können wir gerne machen.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, da werde ich ein bisschen ausufern, weil das ist tatsächlich die Questline. Und ich glaube, Spoiler, ich schenne mal am Anfang. Das ist die beste Questline, die ich jemals in einem Videospiel gespielt habe, was die Nebenquests angeht.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe davon gehört und ich habe auch immer gehört, dass Oblivion vor allen Dingen bei der Dunklen Bruderschaft besser sein soll als Skyrim.
Ich finde Dunkle Bruderschaft Skyrim total interessant und das ist auch ganz cool in ganz vielen Aspekten, aber Oblivion ist nochmal ein anderes Level, finde ich. Es gibt in einer Stadt namens Chardinal ein Haus, ein leeres Haus, verlassenes Haus, da wohnt niemand, unten drunter in einer Geheimtür haust die Dunkle Bruderschaft ein Meuchelmörderorden, einer Meuchelmördergilde, in die du kommst, sobald du jemanden umbringst, ohne dass er dich zuerst angegriffen hat. Das spottet quasi die Dunkle Bruderschaft und wenn du das nächste Mal schläfst und aufwachst, ist jemand von der Dunklen Bruderschaft da, der dir sagt, wir haben es gesehen, denn wir kennen jeden, der mordet. Nice. Ja. Und wenn du mitmachen, wenn du das beruflich machen willst, dann
rufen sie uns rum an. Ne?
Genau, ja. Und dann wird dir quasi ein Name gegeben und ein Ort und dir wird gesagt, töte den. Und wenn du den tötest, dann bist du mit drin quasi. Dann wissen wir, dass das nicht nur eine einmalige Sache war. Und du wirst Teil dieser Gilde und du hast quasi so eine eigene Family in diesem Haus, also unter diesem, in diesem Dungeon, unter diesem Haus quasi. Ganz unterschiedliche Leute, auch ein Vampir, der dabei ist, so ähnlich auch wie in Skyrim. Und du machst ein paar coole Meuchelmörder-Sachen. Eine Sache, die ich sehr cool fand, war, dass du in so ein Haus mit eingesperrt wirst und in so einer Großstadt, in Koroll war das, nee, doch, Koroll. Und dann musst du quasi die Gäste Stück für Stück töten, die in diesem Haus sind. Und die dürfen aber das nicht erfahren. Und jeden Morgen wachen die auf und mehr Leute sind tot und so. Also so, das sind so coole Ideen irgendwie. Genau, und irgendwann ein Typ, der dich, Lucien, der Typ, der dich quasi rekrutiert, sagt irgendwann zu dir, Kollege, wir haben einen Verräter in unseren Reihen und der kommt aus deinem Unterschlupf. Also es gibt in jedem Land quasi Unterschlüpfe. Mhm. Und aus deinem Unterschlupf gibt es einen Verräter. Du kannst es aber nicht sein, also weil du erst später dazugekommen bist, Deswegen kriegst du jetzt die Aufgabe, weil man findet es nicht heraus, töte einfach alle, dann gehen wir auf Nummer sicher. Hm. Und das ist dann deine Quest. All deine Family quasi zu töten. Und das ist eine der Hauptregeln der dunklen Bruderschaft, keinen aus der dunklen Bruderschaft zu töten. Hm. Und du tötest sie aber alle aus deiner Gilde quasi. Und es gibt gar keine mehr. Du bist der letzte dunklen Bruderschaft in Cyrodiil mehr oder weniger quasi. Und dann wird gesagt, du kriegst jetzt persönlich immer neue Aufgaben, weil es gibt ja dann keine mehr. Und dann ist es so, dass du schriftlich Aufgaben bekommst. Und ich glaube, so 4, 5 Quests oder so bekommst du so, indem du irgendwie einen Zettel irgendwo versteckt ist und dann liest du den und dann nimmst du die Quest, also machst diese Quest. Und irgendwann vor der letzten Quest kommt Lucien, der Typ, der dich rekrutiert hat, auf dich zu wieder und sagt: Was hast du getan, Alter? Du hast gerade die schwarze Hand ermordet. Und merkst, dass die letzten Quests, die du gemacht hast, jedes Mal hast du, also die schwarze Hand ist quasi, sind die Chefs der dunklen Bruderschaft. Und jeder, und die schwarze Hand hat 5 Finger. Mhm. Und es gibt quasi 4 Leute, die sind die, ich glaube, die Zungen oder die Münder, die quasi die Aufträge weitergeben. Und es gibt ein Ohr oder ein Hörer, der quasi von der dunklen von der schwarzen Mutter, das ist quasi die Daedra-Fürstin der dunklen Bruderschaft, die Mutter der Nacht, genau, die Mutter der Nacht, gesagt bekommen, wer jetzt sterben soll. Und du hast gerade die komplette schwarze Hand getötet. Und du kriegst natürlich Props, weil das war schon krass, dass du das geschafft hast. Aber es gibt scheinbar immer noch einen Spitzel. Das war gar nicht einer von deiner Crew, sondern den gibt's immer noch. Und wir müssen jetzt diesen Spitzel finden. Und Lucien weiß halt, dass du es nicht bist und sagt halt, wir beide müssen jetzt auf die Suche gehen. Und du fängst dann an, so detektivmäßig unterwegs zu sein und findest irgendwann, das ist so geil, und findest irgendwann Hinweise darauf, dass der Spitzel im Leuchtturm in Anvil wohnt. Und Anvil ist die schönste Stadt dieses Landes. Die ist total entspannt eigentlich. Und es ist klar, so im Hafenviertel ist so ein bisschen immer, da prügeln sich manchmal so ein paar Mönche. Matrosen.
Die prügelnde Mönchen.
Matrosen natürlich. Also es ist schon die harte Szene so in Anvil, aber super schöne Stadt. Und dann öffnest du diese Kellertreppe zum Leuchtturm, du kommst rein und fliegen und es stinkt und überall sind Leichenteile und auf dem Tisch liegt einfach ein abgetrennter Kopf, der heißt einfach die Mutter. Und du denkst nur, wo bin ich hier gelandet, Alter? Und du findest ein Tagebuch und du liest ganz genau, dass dieser Typ sich rächen wollte an der dunklen Bruderschaft und Stück für Stück quasi in die dunkle Bruderschaft gekommen ist, um die zu dezimieren, weil die keine Ahnung, also er will sich irgendwie rächen. Und du denkst dir nur, oh fuck. Und du nimmst dieses Tagebuch und willst zu Lucien rennen. Ihr habt euch nämlich verabredet an einem Ort und du gehst zu diesem Ort und du öffnest die Tür in dieses Haus und auf einmal stehen einfach 4 Leute in schwarzen Gewändern vor dir und Lucien aufgeschlitzt, mit den Füßen aufgehangen, kopfüber an der Decke, ausgeweidet, halb verrottet. Und die Leute gucken dich an und sagen dir, wir haben den Verräter. Lucien war der Verräter. Oh, und du kommst rein und denkst dir, ich weiß aber, dass der Verräter derjenige ist, der in diesem Leuchtturm wohnt. Lucien ist es nicht. Aber sie haben trotzdem Lucien umgebracht. Das heißt, wahrscheinlich ist einer der Verräter einer der 4 Neuen der schwarzen Hand. Und du weißt aber, du kannst es jetzt nicht offen sagen, weil der Verräter wahrscheinlich hier gerade im Raum ist. So. Und das ist richtig so, wow, Alter, what the fuck?
Kranker Scheiße.
Und sie sagen halt so, ja, wir wissen ja, dass du es nicht bist, sondern dass du quasi nur die Hand von Lucien warst, den sie für den Bösewicht halten. Und dann gehen sie mit dir zur Mutter der Nacht. Und man muss dazu sagen, das ist ein bisschen anders als in Skyrim. Mhm. Skyrim ist, glaube ich, die schwarze Hand, die dunkle Bruderschaft ja schon sehr dezimiert. Mhm. In Oblivion waren die so High-Level. Und in Skyrim gibt es auch keinen Hörer mehr, also der direkten Kontakt zur Mutter der Nacht hat. Und da war es noch so, dass wenn du ein Ritual vollführst und zur Mutter der Nacht sprichst und sagst, also zu dieser Göttin quasi, ihr sagst, oder eigentlich ja Dämonin, ihr sagst, ich möchte, dass Person X stirbt, dann erhört die Mutter der Nacht dieses Gebet und sagt das dem Hörer. Und der Hörer sammelt dann die Aufträge und gibt es den Mündern weiter, die dann die Aufträge verteilen und so weiter. Mhm. Und sie bringen dich quasi mit zur Mutter der Nacht. Und auf einmal erscheint dir Genau, und du bist nämlich in der Stadt und da ist eine Statue und du bist schon tausendmal an der Statue vorbei und jetzt lernst du, diese Statue, das ist die Mutter der Nacht und es gibt dann einen Tunnel, der dort runter führt, wo du runtergehen kannst und da ist dann die Grabstätte. Und die Leiche der Mutter der Nacht taucht eben in Oblivion auf und dann 200 Jahre später ja auch sogar dann in Skyrim wieder. Und dann auf einmal erscheint die Mutter der Nacht dir und spricht zu dir und verrät dir, wer der Verräter ist quasi, verrät dir, wer der Verräter ist. Und du kannst die Person töten. Und alle anderen sind so völlig aus dem Häuschen, weil sie gerade gemerkt haben, die Mutter der Nacht hat gerade zu dir gesprochen, das heißt, du bist der neue Hörer und hat dir verraten, wer der Verräter ist quasi. Und dann bist du offiziell Hörer. Mhm. Das heißt, dein Job ist es, in so regelmäßigen Abständen zur Mutter der Nacht an diese Statue zu kommen und dir von ihr ins Ohr flüstern zu lassen, wer alles sterben soll. Und das musst du dann weitergeben. Und das ist eigentlich krass. Das Ende der Quest.
Das ist auf jeden Fall geil.
Und das ist halt cool, wegen diesem ganzen Twist und Mindblow-Shit. Und das, ja, genau.
Ja, es gibt das hört sich auf jeden Fall echt krass an. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Da muss ich auch sagen, das, was ich gehört habe, ist auf jeden Fall tausendmal besser als das, was ich halt an der dunklen Bruderschaft in Skyrim irgendwie geil fand. Aber in Skyrim fängt es eigentlich die dunkle Bruderschaft sogar vor der ersten richtigen Quest an. Und zwar, wenn du von Weißlauf über die Straße nach Winterfeste, nicht nach Winterfeste,
Richtung Süden.
Windhelm.
Windhelm.
Ah, ja, schön. Nach Windhelm läufst, kommst du irgendwann an so einer Abzweigung zu so einem Bauernhof. Und es ist ein Cicero vor dir. Der Cicero ist so der klassische Hofnarr gefühlt. Also dieses, was es immer gibt, ist so ein bisschen verrückt und er läuft irgendwie, ist mit so einer Kutsche unterwegs und transportiert irgendwas. Und da weißt du noch gar nicht, wer das ist. Der ist halt ein bisschen weird und sagt halt so, ja, ich möchte irgendwie zu dem Bauernhof und dann da irgendwie helfen und blablabla.
Ja, sein Wagenrad ist kaputt.
Sein Wagenrad ist kaputt, genau. Und er braucht irgendwie Hilfe und du hilfst ihm dann halt. Und ich glaube, wenn du nochmal dran vorbeikommst, merkst du halt, dass auf einmal alle Leute tot sind in diesem Bauernhof. Echt? Oder irgendwie sowas, Alter. Ja. Irgendwie sowas war auf jeden Fall, dass sie gedacht hat, so, Digga, was war das für ein Wichser? Und dann kommt sie wieder. Dann endet das und du siehst natürlich nie wieder. Und dann gibt es eigentlich gefühlt zwei, also ich stelle mir immer vor, dass da irgendwie so ein Pitch-Meeting bei Bethesda war, wo gesagt wurde, so gut, wir brauchen jetzt die neue Dunkle Bruderschafts-Quest. Wie kommt man da ran? Wie soll man da reinkommen? Weil wenn du irgendwie so die Hauptquest so ein bisschen weitermachst, irgendwann wirst du halt von einem Meuchelmörder angegriffen.
Ah, okay.
Und bringst ihn halt um und merkst so, ah krass, das ist halt einer von der Dunklen Bruderschaft. Witzig. Und da hast du halt so einen Brief oder so. Mhm. Was wie du aber eigentlich reinkommst, ist in Windhelm gibt's halt, wird dir immer gesagt, so, ja, da ist so ein Haus, so, das spukt, da sind alle Leute tot so und nur noch irgendwie so ein komischer Junge wohnt da drin.
Ja, ja.
Und dann kommst du da halt rein und kommst halt in so ein Ritual rein von dem Typen, so von einem Jungen. Es ist wirklich nur so ein Kind und irgendwie vor ihm liegen irgendwelche Oberschenkelknochen und irgendwelche Knochen und voll viel Blut und er betet halt zur Mutter der Nacht und du kommst da rein und denkst so, Digga, was ist hier los? Und er will halt, dass du die Frau in Riften umbringst, die das Kinderheim leitet, weil er da irgendwie rausgekommen ist und das halt anscheinend eine miese Schnepfe ist.
Genau, er ist da geflohen quasi. Ja,
er ist geflohen.
Sein Elternhaus, seine Eltern sind tot, ja. Quasi, ja.
Und dann machst du das halt. Und dann kriegst du irgendwann Brief.
Die auch mega das Arschloch ist. Diese Frau in diesem Kinderheim, die geht so asozial mit den Kids um. Das
ja, ja. Aber wenn du die dann umgebracht hast, kriegst du irgendwann halt einen Brief. Das ist auch immer ganz lustig bei Skyrim. Irgendwann kommt immer so ein Kurier zu dir und sagt so, hey, du hast neue Briefe. Und dann kriegst du halt irgendwelche Quests. Da kommt er auch wieder so und du kriegst halt einfach nur so einen Brief mit einer schwarzen Hand drauf und dann, ich glaube, darunter, wir kennen dich oder wir sehen dich oder irgendwie sowas. Und wenn du dann das nächste Mal in einem Bett pennst, wachst du halt in einem Haus auf.
Ja.
Und da, und auf einmal sind so drei Leute vor dir mit einer Kapuze über dem Kopf, sehen nichts und eine Astrid redet mit dir. Und da kannst du dich sogar entscheiden, dass du die schwarze Bruderschaft ein für alle Mal auslöscht. In Skyrim. Wenn du da nämlich Astrid umbringst, Astrid sagt ja eigentlich so, ja, du musst einen von den dreien umbringen, einer davon ist schuldig, du musst dir aussuchen, wer es war. Aber wenn du dann Astrid umbringst, kannst du halt zu einem Kaiserlichen gehen, der die jagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das heißt. Aber ist auch egal. Und der, mit dem gehst du dann halt zu dem Unterschlupf und bringst halt alle Leute um. Das machst du aber normalerweise nicht, weil du natürlich normalerweise nicht darauf kommst, so, okay, da ist ja halt ein Questgeber und der sagt dir, ja, die drei Leute kannst du umbringen, dass du den Questgeber umbringst. Ist ja eigentlich nicht möglich, aber egal. Dann bringst du halt einen davon um, es ist auch relativ egal, wer es ist. Ich weiß auch gar nicht, wer da wirklich von schuldig war. Es war halt immer nur so, ja gut, okay, du erzählst mir irgendwas, ja, scheiß drauf, du stirbst. Und dann kriegst du halt die Losung für die Tür von dem Unterschlupf. Und kommst dann halt zu dem Unterschlupf, wirst aufgenommen von Astrid und lernst halt auch so diese Family kennen. Da gibt es halt auch so unterschiedliche Leute. Der eine, der gut Gift kann, der andere, der gut kämpfen kann. Dann gibt es einen, der gut schleichen kann. Und es gibt auch eine Vampirin. Und diese Vampirin ist halt ein kleines Mädchen.
Ja, das ist richtig cool.
Was ich halt auch ziemlich cool finde. Ich glaube auch ein relativ geiler Notch an... Notch. Erstes Easter Egg auch.
Don't let the right one in.
Don't let the right one in, aber ja. Ich dachte an
das amerikanische
Interview mit einem Vampir.
Ach so, okay. Ah ja, stimmt, ja. Stimmt.
Da gibt es nämlich auch ein Mädchen, das halt gebissen wird von einem Vampir und weil Vampire halt nicht mehr altern, immer in Kinderform ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein kleiner Not daran. Ist aber auch ganz witzig. Und dann fängst du halt an, da irgendwie Leute umzubringen. Die Quests sind, glaube ich, relativ... Ja, ich weiß nicht, ob die so einzigartig sind, wie sie jetzt in Oblivion angehört haben, aber es ist halt immer was Unterschiedliches und was natürlich auch ist, du merkst so, ach, dieser Cicero ist auf einmal da. Und dieser Cicero hat anscheinend die Mutter der Nacht dahin gebracht.
Ja.
Und auf dem Weg hast du ihn halt gefunden, hast ihm ein bisschen geholfen. Er ist halt anscheinend wirklich vollkommen verrückt so. Also wirklich budget crazy.
Ich glaube, das Besondere ist ja auch, dass du irgendwann eingeschlossen bist mit der Mutter der Nacht in einem Sarg.
Da wollte ich gerade auch drauf kommen. Genau, es ist alles relativ, relativ random. Und dann kommst du eine Quest, wo du den Kaiser vom Kaiserreich umbringen sollst.
Ah, ja.
Und ich glaube, du bringst ihn auch um. Und dann kommst du zurück und merkst so, oh krass, die Leibwache von dem... rastet halt gerade hardcore aus und bringt die dunkle Bruderschaft um. Und du bist halt in diesem Sarkophag, das sieht so ein bisschen aus wie so eine eiserne Jungfrau ohne diese Stocher. Und in der Mitte liegt halt irgendwie so eine Mumie oder so. Und schließt dich halt da ein, weil um dich drumherum alles brennt. Und auf einmal redet diese Mumie mit dir, also die Mutter der Nacht. Und das ist halt auch hardcore creepy. Und ich weiß auch, als ich das erste Mal gemacht habe, stehst du in diesem Sarg und auf einmal fängt dieses Ding mit dir an zu reden und denkst, ah, ich will hier raus. Und es brennt halt draußen.
Und du bist tatsächlich der erste Hörer seit 200 Jahren. Also seit dem Hörer in Oblivion, den du sein kannst quasi. Der erste wieder, der die Mutter der Nacht, zu dem die Mutter der Nacht spricht.
Nice. Ja, und dann merkst du, glaube ich, dass einer von den Leuten die dunkle Bruderschaft verraten hat und den musst du dann umbringen. Ich glaube, es war Cicero, ich bin mir aber nicht sicher.
Ich bin auch nicht sicher. Ich meine nur, Astrid überlebt, aber weiß ich nicht.
Astrid überlebt und alle anderen sind tot und du fängst dann in einem zweiten Unterschlupf in Himmelsrand an und dieser Unterschlupf
in Himmelsrand?
In Himmelsrand.
Das ist Skyrim.
Ja, Skyrim.
Hey, du bist doch eh in Skyrim.
In ja, aber du bist ja erstmal in einem Unterschlupf zwischen Falkenring und Weißlauf.
Ja.
Oder Flusswald, also wirklich in dieser Waldregion. Und dann ziehst du irgendwann um. Und es gibt nämlich noch einen zweiten Unterschlupf in Skyrim. Und der ist irgendwo in Chalmarschen, da bei diesem Mortal-Dingens. Zwischen Mortal und Dämmerstern.
Okay, so. Im Kopf, dass du umziehst. Aber ja, okay.
Du bist nachher auf jeden Fall da drin. Und ja, das ist dann durch Ende.
Ja, fand ich auch cool. Aber Oblivion hat halt für mich tatsächlich, ich glaube tatsächlich mit Witcher 3, wo wir schon drüber gesprochen haben, der blutige Baron, diese Questline gehört für mich mal abgenommen von der Hauptstory von Mass Effect. Das rechne ich mal nicht rein, aber sonst so von Quests oder von Nebenquests, ja. Ist für mich schon die coolste, deswegen hat es für mich so einen hohen Stellenwert.
Ja, kann ich mir verstehen. Es hörte sich auch immer gut an. Und wenn ich davon, auch als ich Skyrim gezockt habe, da hatte ich einen Bekannten aus der Schule, der hat halt auch Oblivion gespielt. Und der hat auch immer davon geschwärmt, dass das die geilste Questline überhaupt war. Cool, das
nicht nur mir so ging.
finde ich schon besonders. Genau, aber irgendwie Skyrim habe ich zu oft gezockt, dass ich nicht sagen würde, das ist irgendwie das Wichtigste. Aber da stehen wir ja auch irgendwie als Podcast so ein bisschen hinter, ne? Es ist ja auch wichtig, so, also das Emotionale davon, dass du dich halt irgendwie, du bist mit so Sachen aufgewachsen.
Ja.
Und
ja.
dann ist natürlich das, womit du aufgewachsen bist, das Wichtigste und auch das Coolste. Und dann gibt es natürlich viele andere Leute, die dann wahrscheinlich sagen würden, so, was, Skyrim niemals, Morrowind ist das Ding. Oder was, Oblivion, nein, Skyrim ist das Geilste, so. Aber es, dafür ist es natürlich da, so, du hast eine emotionale Beziehung dazu.
Ja.
Und das ist das Wichtige.
Das ist das Wichtige. Ja, ich würde auch tatsächlich so all in all sagen, Oblivion ist definitiv das bessere Spiel für mich.
Mhm.
Aber ich glaube, dass du, glaube ich, zum Einstieg jetzt gerade Skyrim für viele Leute simpler ist.
Ja.
Und dass Skyrim doch so viel polierter ist auf so vielen Ebenen als Oblivion.
Vor allen Dingen kannst du.
Und vor allen Dingen, wenn du Oblivion auch mit Morrowind vergleichst, ist Oblivion auch nochmal ein dickes Stück krasser als Morrowind. Ja. Es ist schon, also so, das Spiel Oblivion ist besser, aber ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, eigentlich mit Skyrim anzufangen, weil Skyrim ist schon 10 Jahre her fast.
Das aber ist schon es gibt eine
viele Mods Version. Und so. Ach ja, stimmt, genau. Es gibt ja richtig viele Remastered. Stimmt, ja. Ich glaube, Oblivion ist echt schon für viele, gerade Jüngere, glaube ich, nicht mehr spielbar. Einfach wegen der Grafik auch.
Ja, das ist problematisch. Aber ja.
Und ich fand tatsächlich die Hauptquests von Skyrim besser. Das kann ich schon sagen, auch wenn ich sagen würde,
Oblivion ist besser. Was ich bei Skyrim unfassbar witzig fand, ist, da kommst du ja nachher bei dieser Drachenjäger-Gilde. Die ist anscheinend auch ein
Oblivion. Kriegen wir auch noch drüber. Auf jeden Fall gleich. Wenn wir über Teil 6 sprechen.
Spreche ich das an. Okay, aber ich will da, ich weiß nicht, wie die hieß.
Die Klingen.
Immer. Die Klingen, genau.
Blades.
Und das ist so geil, weil anscheinend, das habe ich nie gespielt, obwohl ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieses Spiel reingesteckt habe. Es werden wahrscheinlich über 200 gewesen sein, weil ich das so oft angefangen habe und das so geil fand und so viel da reingesteckt habe. Und es war immer ein Erlebnis und ich fand es immer geil, weil auch hauptsächlich irgendwie mit Schulfreunden, dann gleichzeitig im Teamspeak und man schnackt nur miteinander und alle zocken irgendwie zeitgleich Skyrim und alle feiern es irgendwie, das zum 35. Mal durchzuspielen, aber es ist halt immer noch Skyrim und das Ding, wo man damit irgendwie in die Rollenspiele reingekommen ist. Und bei der Klingen-Quest, das war wirklich eine, da kommst du irgendwann an einem Punkt und das habe ich ja auch schon erzählt, dass du in der Hauptstory Patronax kennenlernst. Und Patronax ist halt der älteste von Graubärten und ist ein Drache. Und irgendwann, die Klingen sind halt immer so diese Drachenjäger, die dich dann nachher auch aufbereiten, dass du irgendwie Anduin umbringst und das Ende der Welt irgendwie beenden kannst und das ist alles ganz gut und alles super. Und die finden raus, dass Patronax halt einfach ein Drache ist und der älteste von den Graubärten Drachen ist. Und die sagen so, ey, wenn du bei uns weitermachen willst, und wir wollen diese Session hier wieder aufbauen und irgendwie zur alter Glorie, weil die Klingen auch irgendwie die
ehemalige Leibwache eigentlich.
Leibwache vom Kaiser waren, musst du diesen Drachen töten. Und für mich, ich dachte immer, dass das Spiel mir in diesem Moment sagt, okay, es gibt keine Questline mehr. Weil ich immer da, wirklich so richtig blauäugig, geil, weil ich mir immer dachte so, ey Digga, Patronax, den kann man nicht umbringen, das ist der G überhaupt. Der sagt, ich bin Drache, aber ich versuche meine Natur irgendwie durch Meditation und also ein Zeug so ein bisschen runterzubringen. So, ich bringe keine Leute mehr um und ich finde es scheiße, was die anderen Drachen machen. Mhm. Und ich sehe, dass es halt einfach eine unfassbar beschissene Situation ist, aber ich bin anders. Ja. Und ich dachte mir immer so, das ist Patronax, Digga. Natürlich ist er irgendwie ein Drache, aber er ist kein richtiger Drache.
Ja, das ist mein gut.
Das ist hallo?
Safe.
Ich denke, Patronax ist Patronax. Ja. So. Und auf einmal sagt mir irgendwie in einer anderen Quest andere Leute so, ja, du musst ihn umbringen. Dann dachte ich mir immer so, ja, schade, vernett mit euch.
Die Quest wohl vorbei, ja. Voll, ja. Nicht auf die Idee kommen, dass man den Bösen spielen kann. Das kann ich fühlen, ne? Das Besondere bei den Klingen ist, die haben in Oblivion ein bisschen größere Rolle, weil die ein richtiges Vorhaben in Cyrodiil. Und Martin Septim, also der uneheliche Sohn von Tiber Septim, zieht sich zurück irgendwann, weil sie sagen, wir müssen ihn jetzt beschützen. Und das ist quasi die krassesten. Und ein der Chef der Leibgarde, mit dem arbeitest du auch teilweise sehr eng zusammen, wenn du diese mythische Morgenröte, diesen Kult aufdecken möchtest quasi. Mhm. Und die Klingen sind dann noch sehr stark und sehr, du kriegst dann auch deren Waffen und deren Rüstung, die haben ja so sehr so Samurai-Ästhetik. Und die werden verboten durch das Weißgold-Konkordat, und da kommen wir später nochmal besonders drauf, nämlich wenn die Talmor, die verbieten nicht nur das Anbeten von Talos, sondern auch die Existenz der Klingen. Verbieten die auch.
Ach krass.
Deswegen sind die nämlich verboten, deswegen sind die in Skyrim auch so, gibt es da nur noch drei von oder so, oder zwei. Keine Ahnung, ja.
Aber dieses Weißgold-Konkordat ist ja eigentlich in dem Krieg zwischen dem Talmor und dem Kaiserreich. Am Ende ist das ja der Friedensvertrag, der aufgesetzt
wird. Genau.
Ist das auch Teil von Oblivion?
Das hängt auf jeden Fall zusammen. Ich würde kurz noch, mir fällt noch eine Sache ein, die ich ganz gerne sagen möchte, und dann würde ich vielleicht sogar schon zu Elder Scrolls 6 kommen, und nämlich meine Theorie fußt nämlich sehr doll auf diesem Weißgold-Konkordat, nach dem, was dann passiert. Deswegen würde ich da vielleicht noch ein bisschen dann in die Lore einsteigen, für diejenigen, die das nur so gespielt haben und gar nicht so krass in der Lore drin sind. Mir ist noch eine Sache eingefallen zu Oblivion, nämlich es gibt auch so eine Quest, wo du so ein Haus kaufst, da spukt's und so, und es gibt so viele coole Sachen, aber eine Sache, die hat mir so Gänsehaut bereitet, und zwar gibt's so eine Stadt, also wenn du da so Richtung Süden gehst, in den Wald, kommst du in ein Dorf. Und in diesem Dorf gibt es so ein Haus, das abgebrannt ist, und es gibt keine Straße zu diesem Dorf. Und all die da wohnen, sind so ein bisschen so, du merkst schon, du bist da nicht so richtig willkommen. Es gibt tatsächlich so ein Hotel, das gibt es so in jeder Stadt, gibt es quasi so ein Gasthaus, wo du auch übernachten kannst, gibt es da auch. Aber da ist auch nichts los und so. Und in der größeren Stadt nebenan, in Koroll, lernst du eine Argonierin, die ein Geschäft führt, lernst du kennen, und ihre junge Tochter. Und die sind super freundlich, du kannst bei denen irgendwie Sachen kaufen, total nett. Wenn du das zweite Mal bei denen bist, sagt die Mutter, meine Tochter ist irgendwie verschwunden. Die ist mit ihrem Pferd, ist die nach Süden geritten, in dieses Dorf, um zu handeln. Mhm. Aber die ist nie wieder zurückgekommen. Und ich mache mir so Sorgen, kannst du nicht mal gucken nach ihr? Mhm. Und dann gehst du in dieses Dorf und fragst dich so ein bisschen rum. Mhm. Und alle sagen dir, nö, haben wir nicht. Ja, die war da, aber dann ist sie weggegangen. So. Und es ist alles so krass, Lovecraft-mäßig, wie heißt nochmal dieses Lovecraft? Es gibt so eine Stadt, egal. Machen wir mal eine Lovecraft-Folge zu. Auf jeden Fall kommst du in diese Stadt, und dann findest du dieses Pferd. Und das heißt genauso, wie ihr Pferd heißt. Und dann fragst du dich rum, und die sagen so, nee, das habe ich schon seit Jahren. Und dann folgt dir so ein Typ irgendwie. Der ist immer da, wo du bist, in diesem Dorf. Das ist super weird. Und irgendwann, wenn du dich durchfragst, kommt jemand auf dich zu und sagt, ey, wir treffen uns dann und dann hinter der Kirche, wir müssen reden. Einer aus dem Dorf. Denkst du so, okay, lol. Dann gehst du in diese Kirche rein und du merkst, es gibt kein Altar für die Neuen, es gibt aber ein Buch, das heißt irgendwie die Bibel der Tiefen. Und es sind so ganz merkwürdige Schriftzeichen, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Stellt sich raus, unter diesem Dorf wohnen, also es gibt wohl irgendwie Kreaturen der Tiefe, die mit den Leuten im Dorf reden. Und die sollen Menschenopfer bringen. Und unter dem Dorf gibt es so Höhlen, und da gibt es so Knochen, und die, immer wenn jemand durchs Dorf geht, der da nicht herkommt, den sacken die ein und die opfern die dann diesen Kreaturen der Tiefe. Und es ist super weird, Sekten-Shit. Mhm. Das Besondere ist, dass du ja eigentlich denkst, du kennst ja alles in Oblivion, du kennst ja alle Kreaturen. Wer ist denn wohl diese Kreaturen der Tiefe? Es gibt eine Stelle, wo es so einen Spalt gibt, der so in die Tiefe führt, in der Höhle, und wenn du da lang vorbeigehst, hörst du so Geräusche von so einem Tier, und du denkst nur so, Alter, und du hast halt keine Ahnung, was das ist. Und das Internet ist voll von Theorien, wie diese Kreaturen in der Tiefe sind. Mhm. Ach, das ist so cool, das ist auch so eine richtige Lieblingsquest von mir.
Ja. Aber das ist halt auch, glaube ich, so ein Stück weit das Geile davon. Du hast halt irgendwie so ein Teil von einer Teilquest, und wo du irgendwie so eine Spalte in der fucking Wand hast.
Ja.
Und dann flüstert dir da irgendwas ins Ohr oder grüllt da irgendwie rein. Du denkst nur so, oh mein Gott, was ist da los? So, ne? Und du merkst, es wird natürlich
auch ganz subtil. Ganz subtiler Sound.
Subtil, ja. Aber irgendwie so ein Es gibt mehr als das, was du sehen kannst.
Ja,
voll. Das finde ich auch, das finde ich auch bei Herr der Ringe immer so geil. So, es gibt halt irgendwie so ein bisschen mehr, das man noch wissen kann.
Es gibt noch eine richtige Story von dem Dorf, das du dann noch erfahren kannst und so, das ist schon.
Ja.
Naja. Okay. Also.
Aber es gab auch eine Situation, die ich ziemlich lustig fand. Während der Hauptquest bei Skyrim bist du irgendwann ganz im Norden in so einem unterm Eis gefangen von irgendeinem Dude aus der Akademie, aus Winterfeste auch. Und du denkst dir halt, okay, du musst ja irgendwas machen. Ich glaube, du musst irgendwie in der Javirma-Ruine rumlaufen, kommst du nachher da wieder hin und machst so einen Würfel auf. Und danach, bevor ich das DLC Dragonborn installiert hatte, war das eigentlich immer ganz gechillt und ich wusste auch, was passiert danach. So, du gehst wieder raus und dann ist so eine lila Wand vor dir und irgend so ein Daedra-Fürst redet mit dir. Und es war halt immer so diese lila Wand, die ich mache. Und ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich mich hardcore erschreckt habe. Und das war das erste Mal, dass ich das Dragonborn DLC installiert hatte. Weil ich mache diese Quest und denke so, ja gut, okay, gleich komme ich halt einfach um die Ecke und da ist halt einfach diese lila Wolke so. Da muss ich keine Angst vor haben. Und ich komme um diese Ecke und auf einmal ist diese lila Wolke irgendwie grün, so richtig Lovecraft-mäßig und irgendwelche Tentakel kommen raus. Alter. Und du stehst davor und bist in so einem Gesprächsdingen gefangen, wo du dich nicht bewegen kannst. Und diese Tentakel fangen halt an, irgendwie so ein bisschen dich zu liebkosen und was auch immer. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so, oh mein Gott, ich habe Angst.
Ja.
Und so mein Magen sackt irgendwie so runter und mir wird gerade einfach übel. Und es war so geil, weil das halt einfach irgendwie, keine Ahnung, das fünfte, sechste Mal, dass ich gespielt habe, irgendwie so eine Situation, ich weiß, was passiert. Und auf einmal ist es vollkommen anders und denke so, oh mein Gott, ich habe Angst, was ist da auf einmal vor mir?
Ja. Das sind so ganz besondere Spielerlebnisse irgendwie. Ich liebe die Reihe schon echt. Krass.
Aber was sind deine Theorien für Elder Scrolls 6?
Also, um den Deckel mal zuzumachen. Elder Scrolls gibt es jetzt seit fast 10 Jahren kein neues Spiel. Und es wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich kein neues Spiel geben. Aber es wurde eins announced, 2018, nämlich Elder Scrolls 6. Es gibt noch nichts darüber zu wissen, außer in welchem Ort das spielt. In Hammerfell tatsächlich. Mhm. Und einzelne Bilder so vom Design der Gegend quasi. Sonst gibt es nicht viel, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass Bethesda gerade an einem neuen Spiel dran ist, nämlich an Starfield, ein Science-Fiction-Rollenspiel,
okay.
Auf das ich mich ultra, weil ich bin super gespannt. Bethesda macht ein Sci-Fi-Rollenspiel, wo Star im Namen ist, das heißt Weltraum irgendwas. Und das ist das erste Mal, und deswegen haben die wahrscheinlich jetzt so lange, auch seit Fallout 4 quasi.
Obsidian, ne? Mit Outer Worlds.
Achso. Hoffentlich besser. Auch wenn ich Outer Worlds mochte. Qualitativ ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Auf jeden Fall arbeiten die gerade an einem neuen Engine. Und die arbeiten ja seit Ewigkeiten mit ihrer Engine. Mm. Und deswegen dauert es wahrscheinlich so lange, auch seit Fallout 4, weil sie wirklich auch an dieser Engine gearbeitet haben. Und Starfield wird das erste Game auf dieser Engine. Also ich bin mega gespannt. Und Elder Scrolls 6 wird dann wahrscheinlich das nächste Spiel auf dieser Engine werden. Also es wird auf jeden Fall, bis Starfield kommt, rechne ich noch nicht mit Elder Scrolls, und Starfield ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen hin, so, man weiß ja recht wenig. Genau, also es dauert noch ein bisschen, aber, wie gesagt, wir wissen, es spielt in Hammerfell. Hammerfell ist im Nordwesten. Und jetzt würde ich mal gerne ganz kurz für all die Lore interessiert sind, so ein bisschen meine Theorie abbrechen, wo ich mir relativ sicher bin, weil auch im Internet, also so, ich bin nicht derjenige, dem es ausgedacht hat, sondern ich habe so ein bisschen Puzzle gespielt quasi. Und vieles geht so in die Richtung. Hammerfell war, da waren wir das letzte Mal, glaube ich, in Elder Scrolls in diesem Special-Ding, wo Todd Howard das erste Mal mitgearbeitet hat, in Adventures Redguard. Und das ist quasi eher so eine Wüstengegend. Die Rotwadrone wohnen da, also eher so wüstenmäßig. Genau. Und das Besondere an Hammerfell ist, um jetzt nochmal.
Die Khajiit nicht auch daher?
Die Khajiit kommen aus Elsewhere. Hammerfell kommen die Rotwadrone her.
Okay. Ich dachte auch nur, dass sie irgendwie was
mit Nazis zu tun hatten. Dunkelhäutige Menschen, so. Genau, und jetzt würde ich mal so ein bisschen einen kurzen historischen Abriss machen, um so die Lore aufzuarbeiten und auch nochmal aufs Weißgold-Konkordat zu kommen. Und zwar Oblivion, die Oblivion-Krise, Schnitt zur vierten Ära. Wie gesagt, die Tore öffnen sich zum Oblivion, zu dieser Höllengegend. Die Daedra kommen rein und du...
Ich lach gerade nur, weil wir Hardcore überziehen.
Ja, wahrscheinlich auch die auf jeden Fall aufteilen die Folge. Mhm. Auf jeden Fall. In Oblivion bist du mit Martin Septim, ihr seid diejenigen, die die Oblivion-Tore schließen und die Oblivion-Crisis beenden. Und diese Oblivion-Crisis war ja auf dem kompletten Kontinent. Das heißt, das war schon ein großes Problem. Und auf den Somerset, nee, nicht Somerset Isle.
Wo kommen sie her?
Auf den Somerset Isle, der Ort, an dem die Hochelfen leben,
Dunmeer.
Nee, Dunmeer sind die dunkle Elfen. Meer, also alles mit Meer sind die Elfen.
Ja,
Bosmer sind die Waldelfen.
Red du mal weiter, ich finde das schon.
Altmeri. Die wohnen auf Somerset Isle. Und auf Somerset Isle war diese Oblivion-Krise extrem. Also wirklich krass. Die haben quasi diese Insel überrannt. Die haben sogar den Weißgoldturm oder wie der heißt, eingenommen. Also richtig krass.
Ja.
Und dann auf einmal war das ja so, weil du eben die Tore geschlossen hast und mit Martin Septim, war das auf einmal so, dass zack, die Daedra waren weg. Jetzt ist es so, dass es bei den Altmeer gibt es eine Fraktion, die sogenannten Talmor. Und die Talmor sind eigentlich so politisch randständige Leute. Also ich würde, das ist ein bisschen so die AfD, die AfD von Somerset Isle.
Ja.
Also quasi, die so eher so ein bisschen aggressiv
oder die NSDAP,
rechtsradikale, rassistische Politik eigentlich vertreten. Und das sind eigentlich, die stehen wirklich außen. Die werden wirklich auch diskriminiert von Leuten, von den anderen Altmeri. Und die verkaufen das aber so, dass sie gesagt haben, sie sind dafür verantwortlich, dass die Tore geschlossen wurden.
Geil.
Super weird eigentlich, aber völlig random Fact, aber sie behaupten das einfach. Und kommen damit bis an die Regierungssitze und schaffen, die Regierung von Somerset Isle zu übernehmen.
Krass.
Und dann ändert sich nämlich alles, weil Somerset Isle heißt von jetzt an auch, du musst quasi reinblütig Altmeri sein, um am Start sein zu können und so weiter. Also sind richtig Nazis, die Tremor. Dann denken die sich, Moment mal, wir haben ja Somerset Isle, aber eigentlich der Plan immer, ganz Tamriel zu übernehmen. Und dann fangen sie an, ich habe, glaube ich, gerade Elsewhere gesagt, zu dem Ort, an dem die Khajiit wohnen. Genau, das stimmt sogar. Valenwood, wo die Bosmer wohnen, die Waldelfen, fangen sie an, da Stück für Stück so unterschwellig in dieses Land einzuwandern und so die Regierung so von unten zu stürzen und schaffen es, die Waldelfen davon zu überzeugen, dass die Talmor ja auch das quasi für die Oblivion-Krise überwinden dafür zuständig sind, schaffen es, Valenwood zu übernehmen. Dann verschwinden auf einmal für 2 Jahre lang 2 Monde. Du kennst bei Skyrim, es gibt ja mehrere Monde. Diese 2 Monde sind aber heilig für die Khajiit. Die Talmor sagen, ey, übrigens, Khajiit drüben, wir sind verantwortlich, dass die Monde wieder zurückgekommen sind und schaffen es quasi so auch, die Khajiit zu überzeugen, dass sie ja die Guten sind.
Kranker Scheiß.
Das heißt, innerhalb von ein paar Jahren, wie gesagt, zwischen Oblivion und Skyrim sind 200 Jahre, ne, schaffen sie es, die Valenwood und Elsewhere zu übernehmen und von da aus einen Krieg zu starten gegen Cyrodiil und Hammerfell.
Ja.
Also die beiden, die quasi die Nächsten sind, die quasi von Somerset Isle erreichbar sind. Und Cyrodiil ist quasi das Haupt... Jetzt, sorry für diese krasse Lore, aber wer interessiert ist, der findet das sehr cool. Ist quasi so der Kern des Imperiums. Und das Imperium hat ja so ein bisschen im Morrowind, in Skyrim, so seine Finger drin. Und jetzt ist es so, dass Hammerfell überrannt wird und Cyrodiil überrannt wird. Und es gibt quasi eine riesige Schlacht in der Imperial City. Und sie schaffen es, die Talmor zurückzuschlagen, handeln aber einen Friedensvertrag aus, der sogenannte Weißgold-Konkordat.
Ja.
Und das Weißgold-Konkordat sagt unter anderem, dass die Blades nicht mehr existieren dürfen und zum Beispiel, dass die Talmor, und es gibt auch eine Quest in Skyrim, dass die, wie nennt man das mit B, so
Botschaften
überall auf dem Kontinent verteilen. Es gibt auch eine Botschaft in Skyrim, die du wo du ja auch so eine Mission machst
drin. Oh ja, da kannst du auch was rausfinden wegen dem Bürgerkrieg.
Das ist okay, interessant. Und unter anderem, dass, weil die Talmor sagen, es dürfen nur Götter angebetet werden und Talos ist ein Mensch und darfst einen Mensch nicht anbeten. Und das ist gerade der Gott, der von den Himmelsrändern am meisten verehrt wird. So. Ja. Und das ist natürlich auch der Auslöser des Civil War, dann, wenn du Skyrim spielst, dass du die Sturmmäntel hast, die sagen, die Kaiserlichen zwingen uns dazu, Talos nicht anzubeten, obwohl die Kaiserlichen einfach nur versuchen, diesen Weißgold-Konkordat einzuhalten.
Was ich da ziemlich witzig finde, ist, dass in Skyrim du auch immer an irgendwelchen Schreinen dir so Buffs holen kannst für einen Tag. Ja. Einmal diese acht normalen Götter und dann auch von Talos. Und der Buff von Talos ist einfach non-existent. Du kriegst einfach, du kriegst, glaube ich, einen plus 0% Buff auf Worte der Macht zu nutzen. Es bringt dir einfach nichts. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich auf den Punkt gekommen bin, dass es nichts bringt. Und einmal noch kurz zur Botschaft, damit ich hier reingrätschen kann, weil das, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen thematisch ganz gut passt, ist, was du daraus findest, ist, dass Ulfric Sturmmantel ein Agent von den Talmor ist. Der halt diesen Bürgerkrieg anzettelt, damit die Talmor wieder einen Kriegsgrund haben gegen das Kaiserreich. Und deswegen ist es halt auch wirklich so, die Kaiserlichen versuchen halt die ganze Zeit zu sagen, so, ey, Digga, wir wissen es beschissen, dass ihr Talos nicht anbeten könnt, aber wir können nichts anderes machen, weil sonst ist wieder Krieg da und wir verlieren diesen Krieg. Und Ulfric sagt halt, nein, das machen wir nicht. Nord für die Nord. Hallo, wir sind Rassisten, dies, das, blub. Und er ist halt einfach fucking Talmor-Spitze.
Das ist echt krass eigentlich, ne? Das ist schon crazy, wenn du drüber nachdenkst auch. Ich kann die Tendenz verstehen zu sagen, dass dieses Imperium und wir wollen nicht besetzt das Land sein. Wir wollen unabhängig sein. Ich finde, das ist schon ein nachvollziehbarer Grund, abgesehen davon, dass sie halt tatsächlich rassistisch sind, so die Sturmmäntel. das ist dann schwierig, aber quasi, und das spricht ja auch noch dafür, dass eben genau dadurch, dass das Skyrim revoltiert, schaffen sie ja einen Konflikt zwischen dem Kaiserreich und Skyrim, das quasi dafür sorgt, dass sie der eigentliche Feind, nämlich die Talmor, dass sich darüber niemand kümmert. Und das ist ja auch immer das, was Ulfric Sturmmantel sagt. Der sagt ja nicht, wir dürfen nicht Talos nicht anbeten, das liegt an den Talmor, sondern wir dürfen Talos nicht anbeten, weil die Kaiserlichen uns das verbieten. Und das ist so ein bisschen, das ist halt kurzsichtig oder halt eben ziemlich smart, wenn du eben Spitzel bist oder wenn du quasi absichtlich eine Aufruhr schaffen willst. Und dann kommt Elder Scrolls 6, das in Hammerfell spielt. Ich habe schon gesagt, Hammerfell ist quasi überrannt worden, auch von den Talmor am Anfang. Aber Hammerfell ist das einzige Land, das quasi entweder von den Talmor überrannt wurde oder Teil des Kaiserreichs ist, was nicht das Weißgold-Konkordat unterschrieben hat, weil sie es geschafft haben, sich frei zu kämpfen. Hammerfell ist am Boden, so, das ist kein starkes Land, aber sie sind unabhängig und sie sind das einzige unabhängige Land, gerade an der Stelle. Das heißt, eigentlich ist nach der Oblivion, also während der Zeit, auch nach Skyrim, Hammerfell der Ort, wo am meisten Spannung drin liegt. Und genau das glaube ich, dass das da der Kern wird von Elder Scrolls 6, dass der Konflikt zwischen den Talmor und dem Festland von Tamriel wieder auflebt und das Hammerfell quasi das Herzstück dieses Konfliktes wird. Und wo sich so ein bisschen die Frage stellt, schaffen es Skyrim und Cyrodiil sich wieder so zu einigen und man sagt, man kämpft gemeinsam gegen den Feind der Talmor oder Hammerfell muss sich alleine behaupten in einem ewig währenden Konflikt quasi mit den Talmor. Also die einzigen, die noch Widerstand leisten quasi. Ja. Und ich glaube, genau in dieser Spannung spielt dann Elder Scrolls 6. Und genau das ist quasi der Major-Konflikt. Und es ist ja immer ein Konflikt quasi, in dem du ja spielst. Und ich glaube, das ist der Konflikt in Elder Scrolls 6. Und darauf habe ich so Bock, Alter.
Ich habe auch Bock drauf. ganz ehrlich, egal was passiert, die Talmor sind halt einfach fucking Wichser.
Die
Talmor,
ey, die Schweine, ja, Alter. Die
können raus.
Raus aus
allem.
Weg.
Sofort zurück auf ihre Insel, da können sie bleiben. Das ist schrecklich.
Ja, und ich bin echt gespannt. Und genau, ich glaube auch, dass es nicht nur Hammerfell du dich frei bewegen kannst, sondern auch noch High Rock. Das wird entweder ein DLC werden oder du wirst dich auch daran bewegen können. Es gibt sogar andere Theorien, aber da würde ich dann die YouTube-Universität tatsächlich mal ausnahmsweise empfehlen. Was Leute sich da überlegen, das ist immer interessant. Und ich würde vielleicht auch enden mit einem kleinen, also so Werbung für Shediversity. Shediversity ist ein YouTube-Channel von einem Typen, packe ich auch in die Shownotes, der der Burgen reviewt, darüber, wie gut sie gebaut sind. Hm. Und unter anderem auch von den Elder Scrolls-Spielen, was super unterhaltsam ist.
Sehr gut, ey. Ja, alles in allem, wenn ihr Lust habt auf gute Rollenspiele, die Elder Scrolls-Reihe ist eine sehr gute Reihe. Macht euer Bestes draus, mit diesem Wissen. Ist ja ein bisschen älter, aber vor allen Dingen für Leute, die es eher auf dem Rechner spielen wollen, dann ganz gut, weil dann braucht man nicht so gute Specs.
Stimmt. True. True to the game.
Yes, mate.
Und wer weiß, in ein paar Jährchen kommt dann, wisst ihr dann ungefähr, was euch auf euch
wartet. Ihr habt also noch ein paar Jahre. Die viele Zeit, die man in der Corona-Krise hat, kann man dann ja auch natürlich mal nützlich nützlich verbringen und einfach ein bisschen Elder Scrolls zocken.
Leute, ey, das war jetzt lang und anstrengend, ja, aber das ist tatsächlich sehr reichhaltig.
Das war mal wieder länger als gedacht irgendwie, obwohl crazy, ich noch viel über Skyrim reden konnte.
Ich merke schon, März wird der Videospielmonat.
Mehr als wird der Videospielmonat, anscheinend, ja. Aber ich habe gerade auch Bock auf Videospiele. Ja. Ist gerade die richtige, weil man ja auch so viel Zeit hat, weil man ja irgendwie nicht
Semesterferien, meinst du?
Nee, einfach in die Stadt kann und dann irgendwas machen kann. Stimmt. Bleibt man halt eh die ganze Zeit zu Hause und dann ist ja das Beste, was man macht, um so wenig Geld wie möglich auszugeben, um so viel Volumen an Unterhaltung wie möglich zu haben. Da sind Videospiele, glaube ich, sehr gut.
Dovahkiin, 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 viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Peace out.
Ciao. Thank you.